Hi, ich bin Christian, dein Gastgeber hier im Aufgebohrt-Podcast. Bei mir ist heute der liebe Marcel Nesen, Steuerberater aus Köln. Hallo Marcel, ich grüße dich.
Hi Christian, grüß dich.
Marcel, wunderbar, dass du heute hier dabei bist, dass wir uns schon wiedersehen. Das ist noch keine 16 Stunden her. Da haben wir uns noch sozusagen in den Armen gelegen. Ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber ja, und heute sehen wir uns schon wieder. Sehr, sehr cool.
Ja, ich freue mich auch. Das war echt sensationell gestern. Gestern war ja, wie sagt man?
Verabschiedung.
Monis Verabschiedung klingt irgendwie, fühlt sich so falsch an. Irgendwie, es war eigentlich eher Monis Ehrwürdigung. Für das, was sie 33 Jahre lang gemacht hat. Ne? Es war ein nettes Beisammenkommen. Ihr habt eingeladen, Freunde, Familie, Netzwerkpartner. Das war echt echt sehr, sehr, sehr cool.
Vielen Dank. Ja, wir haben unsere Gründerin, unsere Mutter, die Firmengründerin Monika Prendl, gestern offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ich sag mal, sie ist für manche Kunden immer noch natürlich immer mal wieder da und arbeitet ja auch schon seit langem nicht mehr hier in der Firma. Aber wir hatten das Bedürfnis, nochmal das Ganze offiziell so ein bisschen, ja, zu beschließen und uns zu bedanken und vor ihr zu verbeugen, vor der Vision, die sie hatte, vor dem, was sie hier gestartet hat vor 33 Jahren oder 34 Jahren. Und waren ganz viele treue, langjährige Kunden dabei. Es sind ja auch viele von denen Freunde mittlerweile, liebe Partner wie der Marcel und der Fabian aus der Kanzlei Laufenbeck-Michels und Partner. Und ganz, ganz viele weitere. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, Namen zu nennen und nicht alle aufzuzählen. Aber dann ja, werden wir aber
nur den Namen, der hier anwesend ist, ist in Ordnung.
Ja, ja, genau.
Aber es war ein bisschen wie eine Hochzeit. Ja, es war wirklich, wirklich fantastisch. Ne? Und mir ist es auch ein Anliegen, das jetzt hier in dem Podcast auf Ewigkeiten festzuschreiben, weil das Internet ja nicht vergisst. Und ich habe es gestern, glaube ich, mehr oder weniger 1:1 der Moni am Kuchentisch gesagt. Das ist für mich, als ich hörte, dass ihr da einladet, war es für mich, habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ob ich komme oder nicht und egal wo das ist, weil das für mich wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Das habe ich der Moni gestern auch gesagt, warum. Und ich wurde auch von vielen Freunden gefragt, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre da irgendwie, ich sage immer, ich fahre Richtung Frankfurt, bis ich dann feststelle, dass ich gar nicht nach Frankfurt fahre, aber egal. Ja, erstmal in den Süden, alles, was südlich von Köln-Sülz ist, ist für mich erstmal irgendwo Frankfurt. Nee, und als ich dachte, wo ich da hinfahre, haben dann auch viele so im Bekanntenkreis gesagt, ja, okay, aber auch am Sonntag und krass, und warum machst du das? Dann habe ich ihnen auch gesagt, das ist, da habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht oder daran gezweifelt, das zu tun, weil Moni, das, was sie da geschaffen hat, und vor allen Dingen muss man ja an der Stelle sagen, in der Schnittmenge zum Michael Laufenberg, also zu meinem Partner, der mich hier in der Kanzlei reingeholt hat, eingearbeitet hat und in diese ganze dentale Welt gebracht hat. Die beiden haben mir im Prinzip den Grundstein für unsere Kooperation, für unsere weitere Kooperation gelegt, ja, also für die Zukunft, ja, und das ist für mich, deswegen betone ich das nochmal, extrem wichtig, weil diese Kooperation, diese Zusammenarbeit, die wir haben, Christian und Diana, die jetzt gerade nicht da ist, ist wirklich, 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 wirklich wichtig. Also losgelöst von netten Podcasts, die wir immer so aufnehmen, haben wir wirklich im Business-Bereich extrem viel Austausch. Es gibt, glaube ich, kaum jemand, mit dem ich so viel über irgendwelche dentalen Themen, Philosophie, Senier und weiß ich nicht. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und das habe ich gestern der Moni am Kuchentisch gesagt, nachdem wir uns ganz lange ganz fest gedrückt haben, dass das für mich eine ganz wichtige Person ist, die da einen sehr, sehr wichtigen Baustein gelegt hat. Deswegen an der Stelle nochmal lieben Dank, Moni, für das, was du da für uns den Weg bereitet hast.
Ja, das ist lieb, Marcel. Ich kann das nur zurückgeben. Unsere Partnerschaft ist wirklich was Besonderes, das stimmt. Und deswegen haben wir uns gefreut, dass wirklich besonders gefreut, dass ihr gestern da wart. An Michaels Stelle, der leider nicht kommen konnte, aber er sei gegrüßt, sollte er uns hören im Ruhestand. Ich hoffe nicht, aber vielleicht doch.
ganz sicher.
Nein, absolut. Also es ist ein Lebenswerk und man hat gestern, glaube ich, gemerkt, um das abzuschließen, dass Monika da nicht nur Kunden hatte, sondern eben auch vielen Praxisinhabern und Inhaberinnen über die Jahre und Jahrzehnte wahlweise Mut gemacht hat oder sie gebremst hat, sie aus schwierigen Situationen befreit hat. Und da war wirklich sehr, sehr viel Dankbarkeit im Raum gestern. Und es war so eine Mischung, eigentlich ein Abschied, der sich aber anfühlte wie eine Hochzeit, weil wir hatten Blumen und wir waren in einem Weingut und die Sonne schien. Und alle waren fröhlich, also es war ein furchtbar fröhlicher Abschied. Und ja, das war einfach wunderschön. Danke, dass ihr dabei wart, alle, die zuhören. Danke, dass ihr auch gekommen seid aus der ganzen Republik, nah und fern, 4-5 Stunden Anreise teilweise. Es war ein Fest und die Monika hat das verdient und sie ist noch ganz überwältigt und findet heute Morgen immer noch keine sinnvollen Worte irgendwie, um das zu verarbeiten. Und wer Monika kennt, der weiß, das passiert nicht so oft. Also ich habe es, glaube ich, noch nie erleben dürfen. Aber gestern hatte sie teilweise, glaube ich, wirklich die Orientierung verloren oder den, also ja. Ich glaube, sie wusste, konnte nicht greifen, was.
Sie hat am Anfang noch versucht, irgendwie sich sinnvoll einzubringen mit irgendwelchen Worten und hat dann irgendwann gemerkt, ich glaube, ich muss jetzt einfach mal loslassen, einfach mal den Mund halten und lass das jetzt einfach mal über mich hineinprasseln. Das hat sie dann irgendwann geschafft und ja, nee, sehr, 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 sehr schön. Ja, sehr klasse. Ja,
cool. Vielen Dank, Marcel. Wunderbar. Jetzt steigen wir sehr fröhlich damit sozusagen bei genauso sonnigem Wetter in unsere heutige Folge ein. Und es geht ein drittes und voraussichtlich erstmal letztes Mal um das Thema Immobilien. Weil der Marcel und ich, wir haben die 101 aufgenommen, Wohnimmobilien als Anlageobjekt, und die 102, die Praxisimmobilie im Eigentum. Und die Folgen kamen wirklich sehr, sehr gut an. Marcel, ich habe fast täglich, möchte ich sagen, Kunden am Telefon, die mir, wir haben ja das Thema Immobilien eigentlich immer, ne, irgendwie, die mir dann erzählen, dass sie die Folgen gehört haben und dass sie das wirklich weitergebracht hat und dann nochmal eine ergänzende Frage darauf haben oder darauf basierend sogar ihre Strategie angepasst haben. Und ist richtig cool. Also sind Standardwerke, glaube ich, die wir auch in der Beratung oft Zukunft nennen können, wenn jemand sie noch nicht gehört hat. Es kam halt auch viel Feedback, was so, sagen wir mal, auf der Metaebene eine Stufe nochmal raus, rund um das Thema, ist denn eine Immobilie eine gute Wertanlage, eine gute Geldanlage? Hat sie eine gute Wertentwicklung? Was ist denn von Immobilien so zu halten aus dieser Makrosicht? Ne? Quasi jetzt nochmal eine Stufe quasi aus Praxis und Wohnimmobilie und Steuern und so weiter raus. Und weil wir dazu durchaus auch Meinung haben, Marcel, und vielleicht sogar heute etwas mehr auch nochmal, wie soll ich sagen, ich glaube, es wird heute auch eine Diskussion geben. Also ich glaube, wir sehen es nicht 100% an jeder Stelle, vielleicht sogar gleich, was vielleicht auch mal spannend sein könnte. Mhm. Haben wir uns gedacht, wir machen heute eine Folge Immobilien, Vor- und Nachteile ganz allgemein aus wirtschaftlicher Sicht, wirtschaftstheoretischer Sicht. Also was müssen wir zu Immobilien beachten, wenn wir über das Geld sprechen und über die Frage, ob es Sinn macht?
Ja, und wir machen eigentlich heute etwas, was wir bisher noch nie gemacht haben, weil bisher sind wir eigentlich immer sehr technisch, analytisch, strukturell an die Themen rangegangen, was auch der Grund ist, warum wir in den ersten beiden Folgen ja gar nicht eigentlich geschafft haben, mal so ein bisschen links und rechts wegzuschwenken, weil die Zeit, und es wurde da hinten raus jedes Mal länger, als wir überhaupt am Anfang dachten, wir dafür nutzen mussten, um wirklich den Strukturinhalt auch wirklich rüberzubringen, ne, wie wir es machen. Und heute werden wir uns mehr oder weniger einfach mal nur unterhalten. Also an all diejenigen, die es gerade hören und sich denken, oh Gott, jetzt muss ich Marcel und Christian hier einfach irgendwie 20, 30, 40 Minuten beim Unterhalten über Bienen zuzuhören. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal. Das haben wir bisher so noch nicht gemacht. Also es
ihr könnt es auch lassen. Ja,
ja. Probieren es. Probieren es, genau.
Ja. Perfekt. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Nochmal so die Basics. Also ich glaube, zur Immobilie muss man, glaube ich, erstmal, wenn man über die wirtschaftliche Komponente spricht, muss man erstmal einmal, glaube ich, sagen, die Deutschen sind nicht unbedingt ein Volk der Immobilienbesitzer, nicht im übermäßigen Maße. Man hat zwar oft so dieses schaffe Häusle baue und so, und aber wenn man aufs Gesamtland guckt, da gibt es durchaus Länder mit einer höheren Wohneigentumsquote zumindest, ne? Und dann gibt es gleichzeitig wiederum natürlich Menschen, die sehr viele und mehrere Immobilien besitzen. Also ein großer Teil der Deutschen besitzt gar keine. Und dann geht wiederum am oberen Ende der Vermögensverteilung einen großen Teil, der besitzt richtig viele Immobilien. Und wenn die reichen Leute, die wohlhabenden Leute viele Immobilien besitzen, da ist ja mal ein guter Grund, drüber nachzudenken, warum machen die das? Was haben die da für Motive? Und die haben ja meistens, das ist ja das schlaue Geld, sagt man, Smart Money, ne? Ist das vielleicht nicht auch eine gute Idee für mich, in der Immobilie zu investieren, wenn es die reichen oder die wohlhabenden Leute tun? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Startpunkt. Wir sprechen jetzt, glaube ich, erstmal, Marcel, über die Vor- und Nachteile. Und es geht, glaube ich, auch ein bisschen darum zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn ich Geld in eine Immobilie investiere? Also was passiert aus einer wirtschaftlichen Sicht? Und ganz am Ende würden wir nochmal auf den Sonderfall Immobilieninvestment ins Eigenheim, sozusagen selbstgenutzte Immobilie im Eigentum sprechen, weil das eigentlich eine Variante davon ist, wo sich verschiedene Dinge dann nochmal vermischen.
Mhm. Ist okay, ja. So? Absolut, ja. Ein Gedanke gerade, wo du es gerade sagst, dass die Deutschen gar nicht so unbedingt in der Masse immobilienaffin sind, kann man sich an der Stelle ja die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Ne? Es ist jetzt einfach bei die Klammer, Anführungsstrichen oben, die Deutschen so ticken. Nee, es liegt ja ganz oft auch an Subventionsmittel des Landes, in dem ich halt lebe. Ne? Also wie ist die Philosophie der Regierung, in der ich mich mein Leben lang bewege, auf eben solche Dinge. Ja, mir fallen ja die Niederlande ein. Die Niederlande haben eine relativ hohe Eigentumsimmobilienrate, aber da laufen auch ganz andere Subventionen, weil einfach der Staat auch möchte, dass einfach junge Menschen eben in die eigene Immobilie kommen. Und das ist alles eine Frage, welche Subventionen, welche Zuschüsse kriege ich, wie gehe ich damit um? Das begegnet uns ja gleich in Deutschland auch. Stichwort Spekulationsfrist. Es ist nur die Frage, welche Anreize wem damit gesetzt werden eigentlich. Das sind dann meistens wahrscheinlich nicht die jungen Familien, um die ins Eigenheim zu kriegen, ja, sondern eben andere Vor- oder Nachteile. Ne? Aber das vielleicht mal als Grundidee. Ne? Also das hat nichts mit einfach, wie ticken wir oder wie sind die Deutschen, wie sind die Niederländer oder die Belgier, sondern das hat ist extrem subventionsgesteuerte Tatsachen, die dahinter stehen. Ne?
Wahrscheinlich eine Auflösung von dem, was ich eben sagte, weil ich glaube, der Deutsche würde sein Haus schon gerne besitzen, ne? Schaffe Häuslebauer, nur er kann es halt oft nicht. Ne? Also ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, wir haben 47% Wohneigentumsquote in Deutschland, im EU-Durchschnitt sind es fast 70. Ja? Also es ist wirklich wenig und genau wie du sagst, also inwieweit fördert der Staat das, inwieweit ist das subventioniert und auf der anderen Seite, welche Fehlanreize gibt es oder welche Hürden gibt es, ne, da in Deutschland zu nennen, dass wir Erwerbsnebenkosten halt recht viele haben. Wir haben eine Grunderwerbsteuer, die nicht ganz niedrig ist. Das heißt, wir machen in Deutschland fast ein bisschen das Gegenteil, als Wohneigentum zu fördern. Wir verhindern fast, weil wir hohe Transaktionskosten haben, kommen wir gleich nochmal drauf. Und natürlich auch die historische Entwicklung. Wir hatten dann einfach auch ein komplettes Reset im Zweiten Weltkrieg. Danach halt relativ viel Mietwohnungs- und sozialer Wohnungsbau und größere Wohneinheiten. Die Leute brauchen erstmal Wohnraum. Und in anderen Ländern ist natürlich auch historisch einfach gewachsen. Aber da sieht man ganz gut, wir sind kein Volk der Immobilienbesitzer. Genau, ne? Und würden es vielleicht lieber. Deswegen ist die Folge so spannend. Mhm. Cool. Ja, wo fangen wir an? Also warum, sagen wir mal so, ich habe jetzt gerade eben das Beispiel gemacht und habe gesagt, okay, Wohlhabende besitzen oft Immobilien. Ich glaube, warum tun sie das? Man kann das, glaube ich, auf einen Punkt bringen. Natürlich, jede Geldanlage ist verbunden mit der Hoffnung, dass sie im Wert steigt irgendwie. Ja, sonst würde ich sie nicht tätigen. Also die Hoffnung auf eine Rendite, auf eine Vermögenssteigerung und ich würde sagen, bei der Immobilie vielleicht mehr als bei anderen auch der Werterhalt. Ja, also die Wertstabilität. Und das ist natürlich auch eine Sache, gerade wenn man jetzt über große Vermögen spricht, dann merkt man auch, dass bei denen auch öfter das Thema Generationenübergabe und das, was man geschaffen hat, ja, zu erhalten, eine andere Bedeutung vielleicht nochmal hat, als den letzten Renditepunkt rauszuholen. Ich glaube, das ist etwas, was man auf die Immobilie schon auch anwenden kann. Ja? Daneben ist natürlich, ich habe jetzt gerade eben Rendite und Wertzuwachs genannt, glaube ich, eine ganz essentielle Sache, was bei Immobilien oft gesagt wird und was ich auch unterschreiben würde, ist halt, dass sie uns gegen Inflation schützen. Also derjenige, der in eine Immobilie investiert, der hat so eine Art eingebauten Inflationsschutz. Ja, wenn ich jetzt als anderes Beispiel das Geld einfach hinlege bei mir und das Kopfkissen oder so, dann wird es ja jeden Tag weniger wert. Bei der Bank kann es sein, dass die Inflation größer ist als die Zinsen, dann verliere ich netto auch. In der Immobilie sagt man im Allgemeinen, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, wenn die Preise steigen im Land, dann steigen meistens auch die Löhne, das nennt man dann Inflation. Und im gleichen Schwung, im langen Trend zumindest ungefähr in ähnlichen Größenordnungen, steigen dann oft auch die Mieten. Was bedeutet, ich kaufe eine Immobilie, habe natürlich daraus ein Mieteinkommen und das ist in 10 Jahren höher, als es heute ist, weil in Form von Mietpreissteigerungen ich die Inflation weitergeben kann. In vielen Mietverträgen ist ja sogar eine direkte Koppelung auf den Inflationsindex zum Beispiel drin.
Ja, ja, genau. Und wo wir jetzt gerade bei den Pros sind, also was spricht dafür? Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, im Idealfall auch zukünftig passives Einkommen zu generieren. Passives Einkommen ist etwas, das hört man sehr, sehr häufig, ja, also so seine eigene Tätigkeit irgendwie, also sich unabhängig von seiner eigenen Tätigkeit irgendwie zu machen und irgendwo eben per Definition passives Einkommen zu generieren. Das ist ja, den kann man ja gar nicht absprechen, diesen Vorteil ist ja eigentlich ein Idealzustand, wenn ich es schaffe, irgendwo etwas für mich arbeiten zu lassen, wovon ich vielleicht sogar selber komplett leben kann. Und je nachdem, wie viele Immobilien ich besitze und in welchem Ausmaß ich die besitze, funktioniert das ganz sicher auch wunderbar, dass ich komplett mein gesamtes eigenes Leben im Prinzip durch die Rendite, durch die Überschüsse, nach Steuern etc. auch wirklich dazu nutzen kann, um davon einfach mein Leben zu gestalten. Ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Anreiz. Und wie gesagt, es funktioniert auch fabelhaft, wenn man natürlich entsprechendes großes Portfolio aufgestellt hat. Da rede ich jetzt nicht von der einen kleinen Studentenwohnung in Köln, die ich da irgendwo untervermiete, ob die hinten raus dann irgendwie ausreichen wird, um mal ein passives Einkommen in ausreichendem Maße zu generieren. Da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Aber wenn man mal mit offenem Auge so durch die Stadt läuft oder durch Großstädte läuft und sich dann mal so größere Wohneinheiten anschaut und sich mal die Frage stellt, wem gehören die eigentlich, stehen nicht allzu selten dann tatsächlich auch echte Personen hinter und nicht nur irgendwelche großen Hedgefonds-getriebenen, keine Ahnung was, aus dem Ausland. Dann kann man sich schon vorstellen, da kann man auch ganz gut von leben, definitiv.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man sich auch nochmal bewusst machen kann. Da denkt man bei der Geldanlage so oft gar nicht drüber nach, so bewusst. Wir können ja wirklich unsere Geldanlageoptionen in zwei Kategorien teilen. Du hast jetzt eben gesagt, ich habe ein passives Einkommen aus der Immobilie. Das Geld arbeitet für mich, weil es in der Immobilie sozusagen steckt und ich da eine Rendite kriege von den Mietern, ne? Das ist ja nicht bei jeder Geldanlage so. Das Geld arbeitet für mich, ist so bei Immobilien, ist so bei Aktien, ist so bei Staatsanleihen, ist auch so bei Festgeld, weil immer dann das Geld ich jemand anderem gebe, bei Tagesgeld, Festgeld, bei Aktien, der damit dann etwas tut, ist aber zum Beispiel nicht so bei Rohstoffen oder wenn ich jetzt in Schweizer Franken mein Geld anlege, ja, oder bei Luxusgütern, wenn ich mir Kunst oder Wein anschaffe oder teure Autos. Alles schöne Dinge, kann man alles tun, aber in den letztgenannten Fällen arbeitet das Geld nicht, sondern da wäre es dann nur die Wertsteigerung. Und bei der Immobilie ist es eben beides. Die Wertsteigerung, die hoffentlich kommt, und was du eben sagtest, dieser laufende Payback, die laufende Rendite. Und es kann sich sogar lohnen, je nach Fall, wenn am Ende keine Wertsteigerung bei rauskommt. Vielleicht sogar, wenn ich die Immobilie am Ende abreißen muss. Aber dann muss halt unterwegs die Rendite und das passive Einkommen stimmen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Es sind auch unterschiedliche Arten von Immobilieninvestment, die man tätigen kann. Oft ist es so, investiere ich in eine Immobilie mit der großen Hoffnung der Wertsteigerung, dann wird die wahrscheinlich laufen, nicht die beste Mietrendite abwerfen. Ein Beispiel sind da zum Beispiel Toplagen. Ja? Also wenn ich in Frankfurt in der Innenstadt eine Wohnimmobilie kaufen will, dann wird wahrscheinlich die Mieteinnahme am Anfang nicht reichen, um die Zinsen und die Tilgung zu bezahlen. Aber ich kaufe dann in einer A-Lage und gehe davon aus, eine Top-Wohnung in Frankfurt, die ist in Zukunft so viel wert, dass das aus diesem Grund eine gute Idee ist. Und im Gegensatz dazu zum Beispiel eine, weiß ich nicht, Studentenbude oder eine Beteiligung an einem Studentenwohnheim in Karlsruhe, was irgendwie in 20 Jahren runtergerockt und vielleicht wertlos ist, aber wo ich unterwegs so eine hohe Mietrendite habe, dass es jedem trotzdem lohnen kann. Also das sind dann verschiedene Fälle und dazwischen gibt es natürlich auch alle Möglichkeiten. Ja.
Und das, was du jetzt mal eben in, ich würde mal sagen, so 1:30 runtergebetet hast, mit einer völligen Selbstverständlichkeit, das ist für viele ja ehrlicherweise die größte Hürde gedanklich überhaupt, sich damit auseinander, was heißt das jetzt eigentlich, ja? Also worauf setze ich jetzt eigentlich? Setze ich jetzt auf eine Wertentwicklung? Setze ich darauf, dass die Immobilie Überschüsse abwirft, dass vielleicht über die Miete, über die Tilgung hinaus, also die Miete, die ich bekomme, abzüglich Tilgung, die ich leisten muss, vielleicht sogar was überbleibt, was ich irgendwie reinvestieren kann? Das ist für viele ja schon eine große Hürde. Und deswegen ist auch meine Philosophie, wenn man sich mit dem Thema Immobilien beschäftigen möchte oder da Interesse dran hat oder in die Richtung gehen will, dann sollte man es auch wirklich konkret machen. Und nicht nur in der Theorie, also so einen Podcast jetzt zu hören, ist schon mal ein guter Einstieg. Aber wenn ich wirklich sage, ich möchte irgendwie das mehr verstehen und ich möchte gerne eine Immobilie haben, so, und die möchte ich gerne vermieten, dann werde ich nicht drum rumkommen, mich auch wirklich aktiv damit zu beschäftigen. Das heißt, ich muss mir den Immobilienmarkt angucken, ich muss mal bei den Plattformen, die es im Internet gibt, einfach mal schauen, ne, wie teuer sind die denn eigentlich so? Bei vielen, die ich im Internet finde, sehe ich auch direkt, wie viel Jahreskaltmiete kommt dabei rum, wenn die schon vermietet sind, diese Immobilien. Das heißt, ich kriege relativ viele Informationen, kriege ich da erstmal im Internet so. Und es gibt auch sehr, sehr simple Rechner. Ich meine, die haben wir sogar beim letzten Mal reingestellt, Christian, ne? Von Stiftung Warentest, diesen einen Rechner, da ist frei zugänglich.
Genau.
Also simple Excel-Rechner, womit ich sehr, sehr einfach mal eingeben kann, hey, die Immobilie kostet, simples Beispiel, 100.000 Euro. Die Anschaffungsnebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Makler etc. pp. Sind 10%. Das heißt, das Ding kostet 110.000 Euro. Ich habe jetzt kein Eigenkapital, also finanziere ich das voll. Also 110% geht zur Bank, kriegt ein Darlehen darüber und muss dann, ja, sagen wir einfach mal 4,5% Zinsen irgendwie zahlen und ich weiß, wie viel Miete da reinkommt. Dann kriege ich das mit einem relativ einfachen Dreisatz ausgerechnet, ob erstmal überhaupt irgendwie ein Überschuss überbleibt oder ob ich halt selber Geld reinstecken muss. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das in der letzten Folge erzählt haben. Ja. Aber warum betone ich das nochmal? Weil es ist ein bedeutender Unterschied, einfach nur darüber zu reden, dass ich gerne eine Immobilie hätte. Und wir haben ja noch nicht über die anderen Nachteile gesprochen, ja. Es ist ein bedeutender Unterschied zu sagen, ich hätte einfach gerne eine Immobilie oder sich mit der Situation konfrontiert zu sehen, ja, du kannst eine haben, musst aber definitiv mindestens jeden Monat von deinem Geld, was du aus deinem Job verdienst, 500 Euro zuschießen, weil ansonsten wird die Miete, die du bekommst, nie ausreichen, um die Tilgung bei der Bank zu bedienen.
Ja.
Und allein der Gedanke, dass man jetzt auf sein Konto halt guckt und man weiß ja, wie viel Geld habe ich monatlich übrig, ne, kann ich sparen, in welcher Höhe kann ich einsparen. Viele haben bestimmt schon Sparpläne laufen, irgendwelche Dauersachverhalte, die da eingezahlt werden, was alles super ist. Aber dann kommt der Aspekt, okay, und davon gehen aber dann definitiv jeden Monat 500 Euro nicht in den ETF, was weiß ich nicht, Sparplan, sondern auf das Mietkonto, um davon erstmal die Tilgung an die Bank zu bedienen und den Zins. Punkt. So, und da rede ich jetzt noch nicht von irgendwelchen kleinen Steuervorteilen oder irgendwas, sondern das ist eine Situation, mit der muss man sich erstmal beschäftigen, um dann versteht man sehr schnell, ja gut, aber wenn ich ja die 500 Euro jetzt da drauf zahle, auf das Konto, um davon irgendwie Tilgung und Zins zu bedienen, dann zahle ich die ja nicht mehr in meinen Sparplan ein. Aber mein Sparplan hat doch im letzten Jahr irgendwie 10% Überschuss gemacht, ja, als fiktives Beispiel. Und dann regt man im Kopf mal die ersten Gedanken an, ja, was ist denn jetzt eigentlich besser? Also, A, kann ich das? Also habe ich überhaupt Liquidität über, um mit sicherer Wahrscheinlichkeit permanent ein Mietkonto, so nenne ich es jetzt einfach mal, zu bespielen, damit es einfach lebt, damit da keine Unterdeckung entsteht auf dem Konto? Oder habe ich das erstmal vielleicht gar nicht? Ja? Und um sich dahin hinzuarbeiten, wie viel muss ich denn da reinstecken und wie viel muss ich dann von meiner alternativen Ansparung eigentlich wegnehmen im Sparplan? Dafür brauche ich eine konkrete Immobilie. Ja, das kann man nicht einfach, ja, so wie du es gerade in anderthalb Minuten gesagt hast, einfach sagen, ja, Rendite, Entwicklung, fertig, sondern man muss es ganz konkret rechnen. Und das ist auch nicht die erste Immobilie, die ich finde, die ich mir angucke, die es dann sofort ist. Im Zweifel muss ich mir auch 20 angucken und 20 mal diese Rechnung machen, um dann genau diese kleinen Unterschiede zu spüren zwischen, okay, da kommt irgendwie genug Miete rein, da bleibt dann Überschuss über, da muss ich gar nicht so viel reinstecken. Das hat dann aber vielleicht wieder steuerliche Komponenten, weil ich dann auf den Gewinn auch Steuern zahlen muss. Ja, bei der einen Immobilie spiele ich mal mit einer Finanzierung auf 15 Jahre. Was passiert denn, wenn ich das auf 20 Jahre mache? Was ist mein Risiko, wenn nach 10 Jahren die Zinsen auslaufen? Also wirklich raus aus der Theorie und ganz konkret mit irgendeiner Immobilie anfangen und das mal für sich durchzurechnen. Und ich rede nicht von einer theoretischen, sondern von einer echten. Eine, die man sich einfach mal aussucht. Ne? So, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz bedeutender Schritt in die Richtung, überhaupt mal zu sagen, okay, und jetzt möchte ich gerne Immobilie haben.
Ja, total. Und das gilt eigentlich für jede Art der Geldverwendung oder Anlage. Das kann euch jetzt keiner so richtig gut abnehmen, finde ich. Ne? Sondern da sollte man wirklich drinstecken, insbesondere bei der Immobilie, kommen wir gleich nochmal drauf, weil die Summen so groß sind. Also weil ich eben nicht 100 von diesen Wetten machen kann normalerweise, sondern erstmal eine. Ja, und wenn die dann schief geht, ist richtig blöd. Und weil ich natürlich gebunden bin, du hast eben dieses Beispiel, ich kaufe eine Immobilie, wo ich vielleicht 500 Euro zuschießen muss anfangs, weil die Miete nicht reicht für Tilgung und Zins. Das muss ich dann, das ist dann nicht mehr optional, während mein ETF-Sparplan, wenn ich mal das Geld kurzzeitig für was anderes brauche, ich natürlich jederzeit aussetzen kann. Ne? Also aus diesen Gründen bin ich 100% bei dir. Ein Immobilieninvestment ist immer etwas, wo ihr komplett drinstecken müsst. Ihr müsst den Kiez kennen, die Lage, die Immobilie, ihr müsst die Vor- und Nachteile wissen, ihr müsst es durchgerechnet haben. In Marcells Rechnung eben, genau wie du es gesagt hast, ihr braucht ein Gefühl dafür, wie hoch wird denn wahrscheinlich überhaupt die Miete dort sein, wie wird die sich entwickeln, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich das Ding überhaupt vermietet, denn ihr werdet es nicht die nächsten 10 Jahre alle 120 Monate voll vermietet haben. Ja, es wird dann Zeiträume geben, wo jemand keine Miete zahlt, nicht die ganze Miete zahlen kann, kann passieren zumindest. Ne? Es wird vielleicht Zeiträume geben, wo die Wohnung leer steht, was passiert, wenn ich ein halbes Jahr Leerstand habe, wie wirkt sich das auf meinen Business Case aus? All diese Dinge müsst ihr ausrechnen und deswegen finde ich, dass eine Immobilie natürlich immer so ein bisschen aus der Opportunität lebt, weil man muss nun mal eine haben, die man kaufen kann und dann muss man sich mit der konkret beschäftigen, Marcel, bin ich voll bei dir und gleichzeitig ist es für mich die größte Gefahr, weil diese Immobilienentscheidungen im aktuellen Markt immer sehr, sehr schnell getroffen werden, weil immer Druck ausgeübt wird auch, ja. Das heißt, eine Immobilie wird an euch rangetragen oft. Ja, es kommt ein Finanzberater, Vermögensberater, was weiß ich was, guter Freund, Versicherungsvermittler, irgendjemand, der sagt, ich habe eine Immobilie für dich, ja, oder du hast doch jetzt gerade geerbt oder du hast doch jetzt gerade, deine Praxisgewinne sind so gut oder du hast doch gerade die Praxis verkauft, was machst du mit dem Geld, ich habe einen todsicheren Tipp für dich, ich habe hier eine Top-Immobilie und das ist für mich eigentlich auch immer ein Warnpunkt, ihr kennt mich ja jetzt schon so ein bisschen, wenn es eine Top-Immobilie ist, da frage ich mich immer als erstes, wenn die so top ist, warum kauft der sie nicht? Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass da nie eine Top-Immobilie dabei ist, aber man muss, glaube ich, im Immobilienmarkt schon auch sehen, im Moment die Immobilien, die auf den Markt kommen und die dann da stehen und länger in ImmoScout oder irgendwo sind oder euch angeboten werden, fast schon aufgezwängt werden, das sind eigentlich nur schon auch die Immobilien, die übrig geblieben sind, nachdem sich die Leute, die tief im Markt sind, die sich auskennen, die Kontakte haben, schon das genommen haben, was richtig geil ist. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Das heißt nicht, dass man nicht Perlen finden kann. Das heißt nur, dass die Karten ein bisschen gegen euch gelegt sind oder die Wahrscheinlichkeiten, dass jemand euch eine absolute Perle anbietet, ist jetzt wirklich nicht 100%. Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und dieser Zeitdruck, dieser, ja, wir haben da mehrere Interessenten und es muss jetzt schnell gehen, das ist eine Top-Wohnung und so, der verhindert manchmal so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, Marcel, dass man sich richtig reinfräst. Und deswegen finde ich es, glaube ich, wirklich geil, sich vielleicht einfach schon mal, wenn man Lust drauf hat, schon mal einfach direkt in irgendein Immobilienprojekt reinzufräsen und das vielleicht gar nicht zu machen, aber diese Rechnung einmal aufzustellen. Und dann irgendwann ist man vielleicht schon so weit gebildet und hat seine Sheets und hat seine Rechnung und kennt sich aus und hat vielleicht Podcasts gehört oder irgendwie, weiß ich nicht, sich da weitergebildet, dass wenn dann wirklich die Opportunität kommt, man sie überhaupt einschätzen und erkennen kann relativ schnell.
Ja. Und dann schnell reagieren, ne? Das ist ja auch was. Also, weil manchmal ist es tatsächlich so, du sagst, Druck ist schlecht, das gebe ich dir vollkommen recht, in den meisten Dingen ist das so. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass halt eine Chance gibt, die nur sehr kurz besteht. Ja. Und dann ist es halt auch gut, auf sowas vorbereitet zu sein und dann nicht anfangen zu müssen, sagen zu müssen, ah, da muss ich jetzt aber erstmal anfangen zu rechnen und ah, da muss ich jetzt erstmal irgendwie mit der Bank sprechen. Also da wäre es dann schon sehr gut vorbereitet zu sein. Ja, und nochmal vielleicht zu den, ich nenne es einfach mal Vermittlern, Immobilienvermittler, Makler, ja, Immobilienmakler aus welcher Branche auch immer. Da gibt es sicherlich welche am Markt, die versuchen, Leuten alle möglichen Immobilien anzudrehen. Es gibt aber ganz sicher auch ganz, ganz, ganz gute und sehr pfiffige und intelligente Makler. Und auch die zu kennen, ist auch sehr, sehr, sehr sinnvoll. Weil das, was du gerade sagtest, Christian, die Immobilien, die bei ImmoScout landen, ja, die haben halt einen Grund, warum die da landen. Und die anderen gehen halt in der Regel schon vorher unter der Hand weg. Die kommen erst gar nicht an den Markt. Und deswegen komme ich eigentlich auch nicht umher, um auch mit Banken, mit Maklern Kontakt aufzunehmen, um mir auch ein kleines Netzwerk aufzubauen, wo ich dann auch die Chance habe, eben von Immobilien zu erfahren, die ich nie online finde. Also da komme ich auch nicht drum rum. Also man muss da auch schon so ein bisschen beide Wege gehen und jetzt nicht nur auf sich selber setzen, sondern man sollte da eben Vermittlern, Maklern, wie auch immer, definitiv sehr, sehr offen gegenüberstehen. Weil wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Gute auch am Markt von. Und ich will ja vielleicht auch am großen Tisch irgendwie in irgendeiner Form mitspielen. Und da komme ich oft nicht drum rum, eben die richtigen Leute eben auch zu kennen. Ne? Das ist so.
Ja. Volle Zustimmung. Also wir haben genauso einen Makler unseres Vertrauens, der uns auch Preise einschätzen kann, der uns auch wirklich coole Sachen ab und zu mal anbietet. Den braucht man, ja, der sich im lokalen Markt auskennt. Ich wollte die jetzt gar nicht in die Tonne klopfen, aber sozusagen immer ist genau wie du sagst, man muss schnell springen können dann ist das eine Chance, wenn man schnell kann, wenn man sich vorher schon damit beschäftigt hat. Ja? Gleichzeitig das Risiko, dass man im Zeitdruck nicht die besten Entscheidungen trifft manchmal.
Ne? Ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass einem da die Entscheidung irgendwie abgenommen wird oder diejenige einem die Entscheidung abnehmen möchte, da finde ich es zumindest immer wichtig, man muss es verstehen, ja, weil wir auch gerade sagten, man muss es selber durchrechnen, man sollte es selber durchrechnen, das ist der Idealfall, damit unterstellen wir aber, dass jeder Lust hat, sich jetzt mit Excel-Tabellen zu beschäftigen und auch, dass auch jeder dann in der Tiefe versteht, und das ist ja gar keine zwingende Voraussetzung. Aber wenn ich dann mit jemandem zusammenarbeite und der mir eine Immobilie vorstellt oder mir das erklärt, dann ich muss es verstehen. Ja, und da ein ganz wichtiger Hinweis, habt nicht das Gefühl, wenn euch dann so Rechnungen gezeigt werden mit, hey, ist doch super easy, ja, mega Rendite und das kommt dabei rum und Riesensteuervorteil. Fragt bitte nach und fragt auch 20 Mal nach. Und man kommt sehr schnell an den Punkt, wo man das Gefühl hat, aber wenn ich jetzt aber noch eine Frage stelle, dann verliere ich irgendwie meine Kompetenz oder dann stehe ich irgendwie dumm da. Ja, dann denkt der andere so, hey, warum versteht der denn nicht, dass das total das gute Investment ist? Aber fragt bitte nach. Hinterfragt es, fragt nach. Und ihr müsst im Idealfall, nicht ein Leben lang, aber bezogen auf dieses eine Investmentobjekt, solltet ihr im Idealfall in der Lage sein, es vielleicht mit einfachen Worten wiederzugeben, warum das jetzt eigentlich gut ist. Ja, also habt da keine Scham, es gibt da keine dummen Fragen, also man kann auch nicht zu wenig fragen, sondern stellt alle Fragen und Unklarheiten, die ihr irgendwie im Kopf habt. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ne? Also ihr müsst nicht alles selber machen, aber wenn ihr da einen Partner an der Seite habt, dann solltet ihr es zumindest im Grunde eben verstehen, was da passiert.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du ein paar Mal steuerliche Vorteile so angeschnitten.
Ja.
Magst du dazu noch, wir haben das ja behandelt auch schon, aber nochmal kurz hier, damit
auf
wir
jeden
das
Fall
in der Folge vollständig haben.
Gehört ja dazu, ne? Und ist ja auch meine Aufgabe, den einzigen steuerlichen Vorteil hier zu beschreiben. Nein, es gibt natürlich mehrere, aber der große Vorteil, und das macht die Sache, das rundet die Sache jetzt eigentlich auch so ein bisschen ab dem plumpen Spruch, den du am Anfang gemacht hast, dass reiche Menschen eben viele Immobilien besitzen, ist sehr plakativ, aber irgendwoher kommt das ja, ne? Also das ist, das hat ja irgendwo schon seinen Ursprung. Nein, es gibt einen großen steuerlichen Vorteil bei vermieteten Immobilien, und das ist diese Spekulationsfrist. Das heißt, wenn ich eine vermietete Immobilie erwerbe, kann ich die nach Ablauf von 10 Jahren verkaufen und den Gewinn, den ich dann raus generiere, der ist komplett steuerfrei. Und das ist, und das habe ich ganz sicher auch in der letzten Folge betont und gesagt, das ist mit Abstand einer, meiner Meinung nach, der größten Steuergeschenke, Steuervorteile, die es im Moment in Deutschland gibt. Ja, weil die Ironie ist ja, eine Immobilie zu kaufen, ist schon teuer. So, ich brauche im Idealfall eigentlich Kapital, weil die Banken nicht unbedingt immer gern diese 110% Finanzierung machen, sondern eigentlich lieber sagen, okay, die Anschaffungsnebenkosten, also diese 10%, die bringst du selber mit an Kapital und wir bedienen dann eben den Kaufpreis der Immobilie. So, aber bei einer Wohnung von 100.000 Euro, und da ist man in vielen Lagen, in vielen Städten sehr, sehr schnell bei 100.000 Euro, muss ich ja selber erstmal auch 10.000 Euro schon mitbringen. Das heißt, die Hebel, über die wir reden, die sind einfach sehr viel größer, als wenn ich mich entscheide, einen Sparplan über 500 Euro im Monat einzurichten. So, weil da zahle ich halt jeden Monat 500 Euro ein. Das läuft und dann habe ich am Ende des Jahres 6.000 Euro drin angespart. Ja, aber bei der Immobilie muss ich dann im schlechtesten Fall auf einen Schlag an meinem Beispiel 10.000 Euro hinlegen. Und das können sich halt tendenziell eher Menschen leisten, die auch schon ein gewisses Grundvermögen eben besitzen. So, das ist auch der Grund, warum Personen, die eben schon vermögend sind, auch überdurchschnittlich mehr an Immobilien drankommen. Und wenn dann auch noch der Steuervorteil der Joker gezogen wird, dass nach 10 Jahren der Verkauf wieder steuerfrei ist, dann ist es halt ein Riesenhebel. Und wenn ich dann in guten Lagen für teuer Geld teure Immobilien kaufe, die sich aber dann auch gut entwickeln aufgrund des Immobilienmarktes und der Wertentwicklung und die nach 10 Jahren wieder steuerfrei verkaufen kann, das ist gigantisch. Da entstehen in einer Kürze von Zeit stehen da Hebel, die für uns Otto-Normalverbraucher gar nicht greifbar sind. Also das sind Summen, die da bewegt werden und die da generiert werden in kürzester Zeit. Das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja, absolut. Wir haben ja schon so ein bisschen auch jetzt so ein paar Nachteile eingewoben, aber ein großer Vorteil, der mir, glaube ich, zusätzlich noch einfällt, ist dieser Gedanke der Stabilität. Ich habe vorhin von Werterhalt gesprochen und jetzt anknüpfend an sozusagen Smart Money noch vielleicht ein Aspekt, wenn wir über Geldanlage sprechen, dann müssen wir eigentlich auch über Diversifikation immer sprechen, ja. Und man legt nicht alle Eier in einen Korb, ist ja sozusagen die Volksweisheit dazu. Und das ist natürlich richtig. Das bedeutet, wenn wir es uns in der Wirtschaft, in der Forschung angucken, dann lässt sich nachweisen, dass Immobilien im langen Trend sehr gute Renditen haben. Aktien haben zum Beispiel bessere Renditen, fast anderthalb oder zweimal höher im langen Trend. Aber Aktienrenditen schwanken natürlich. Ja, also heute geht's wieder rasant bergauf. Ich weiß nicht, was Donald wieder gesagt hat. Wahrscheinlich macht er jetzt doch keine Zölle. Vor einem Monat rauschte das nach unten. Da sieht man, da sind Schwankungen und das kann dann extrem nervös machen. Das hat man bei einer Immobilie nicht. A, sieht man gar nicht täglich, was die wert ist. Und B, schwanken die einfach auch nicht so im Wert. Und C, ist es oft so, dass, da spricht man jetzt so, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Finanzmathematik, aber dass die Korrelation zwischen Immobilien und anderen Anlagegütern, die ist nicht eins. Bedeutet, wenn Aktien an Wert gewinnen oder an Wert verlieren, dann gewinnen oder verlieren Immobilien nicht im gleichen Maß oder im gleichen Zug, sondern diese Entwicklungen können sich auch ein Stück weit aufheben. Das heißt, eine Immobilie oder im Gegenzug eine Aktie oder eine Anleihe oder, weiß ich nicht, Edelmetall oder was auch immer euer Ding eben ist, mehr verschiedene Eier in diesen einen Korb zu legen, hilft dabei, sicherzustellen, dass ich im Alter nicht ein faules Ei nur da liegen habe, sondern wenn ich ein faules Ei habe, habe ich vielleicht noch 5 gesunde, um in dem Bild zu bleiben. Das heißt, diese Stabilitätskomponente von Immobilien und diese ausgleichende Komponente auch, dass sie sich oft gerade stabiler entwickeln oder nach oben entwickeln, wenn sich andere Anlageformen vielleicht gerade schlecht entwickeln, weil Leute die Flucht in die Sicherheit suchen, ist, glaube ich, noch ein super relevanter Aspekt.
Ja, im Prinzip wird einem ja so ein bisschen die Emotionen, es werden einen die Emotionen, die man in so Anlagebereichen hat, werden einen zwangsweise eigentlich genommen, weil es einfach, du kaufst sie, du vermietest die und im Idealfall, und wir sind ja gerade auf der Pro-Seite, im Idealfall hörst du einfach 5-6 Jahre von deinen Mietern nichts, alle sind glücklich, alles läuft, du bedienst über die Miete, die reinkommt, deine Kredite und alles ist total entspannt und wie du schon sagst, Christian, da steht kein Preisschild dran, keine, klar kannst du mal irgendwo online gucken, wie entwickeln sich die Preise, aber selbst wenn du das tust, dann bist du gedanklich nicht so dabei, wie man dabei ist, wenn man an den Aktienmarkt halt einfach denkt, ja, weil da, also jeder, der ein bisschen, und ich rede jetzt nicht im großen Stil, im kleinen Stil, was mit Aktien gemacht hat, schon, der weiß, wie irrational man in Teilen handelt und wie pervers dieses gesamte System ist, wo alle Leute reden darüber, wenn sie gerade 10% gemacht haben, und ich glaube, in den letzten Monaten haben relativ wenig Menschen über den Aktienmarkt gesprochen, weil keiner sich getraut hat zu sagen, wie hoch das Minus eigentlich ist, was gerade im Depot steht. Ja, und da guckst du, wenn du willst, jeden Tag rein. Ja, und eigentlich ist ja die smarte Empfehlung immer, hey, mach einen Dauerauftrag über 100 Euro und dann guckst du 10 Jahre lang nicht rein. So, und dann guckst du 10 Jahre später rein und freust dich total. Das wäre eigentlich so, genau, das wäre eigentlich ein Weg, wie man sagen würde, ja, und dann wirst du dich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit 10 Jahre später extrem freuen über das, was du da wiederfinden wirst. Aber das macht keiner. Man guckt da rein, man kriegt die Informationen darüber, man sieht in den Nachrichten, was passiert, man kommt da gar nicht drum rum, überhaupt, dass man damit konfrontiert wird, weil es so allgegenwärtig ist. Stichwort Zölle, Stichwort Trump. Ja. Bei der Immobilie ist das nicht so. Das im Idealfall schwappt die so vor sich hin und liegt da irgendwo und läuft. Und im Idealfall, wir sind bei Pro, Christian, bevor du ausholst, im Idealfall entwickelt die sich einfach gut und alles ist fein.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und ich kann den auch quantifizieren. Wer das übrigens so macht, ist die Diana, Marcel. Ich habe der vor 10 oder 20 Jahren mal empfohlen, einfach so einen Sparplan einzurichten. Und ich glaube, die vergisst das auch einfach regelmäßig. Und das fließt da einfach rein. Und wenn die einmal in 5 Jahren guckt die rein und dann bedankt die sich überschwänglich bei mir und freut sich. Und dann vergisst die das wieder. Das ist perfekt. Und das ist einer der Gründe, warum, da haben wir auch eine Folge schon zu gehabt, warum Frauen bessere Investoren sind als Männer.
Ich erinnere mich. Ja.
Und es ist tatsächlich so, die theoretische Rendite von Aktien in den letzten Jahrzehnten war rund um 9% ungefähr pro Jahr. Und jetzt gibt's aber Studien, die haben in die Depots von Anlegern geguckt, also bei Banken einfach die Daten bekommen, anonymisiert von Millionen von Anlegern, und haben geguckt, welche Rendite haben die Anleger denn realisiert mit den Aktieninvestments. Das waren dann nur 2-3%. Und die Differenz zwischen 9 und 3 geht zurück auf schlechte Aktienauswahl und versuchtes Timing, also auf die Emotionen, auf ich weiß, todsicher, jetzt muss ich diese Aktie kaufen, weil jetzt kommt die Energiewende oder sie kommt nicht oder was weiß ich, und dieses rein und raus und dieses panisch, und da reagiert man meistens in die falsche Richtung. Das heißt, ja, Aktie ist mit 9% besser als Immobilie im langfristigen Trend, kann in der Zukunft sowieso alles anders sein, aber ist so. Aber mit realisierten 3% sieht die Aktie auch wieder richtig schlecht aus, weil wir überwiegend, die Männer vor allen Dingen, ihre Emotionen nicht
mehr. Und man betuppt sich doch ehrlicherweise auch permanent. Du guckst in dein Depot und dann stehen da irgendwie 10% und sagst dir, ja, super. Ja, aber seit wie lange läuft das? Es ist irgendwie seit 3-4 Jahren schon, aber dann geht man natürlich nicht hin und rechnet dann runter per Anno, was hast du dann wirklich, ja. Das macht man dann auch nicht. Und dann so richtig beantworten können es, glaube ich, die selten, also wenige, die, also genau prozentual, wie viel Rendite hast du jetzt eigentlich gemacht? Und dann ist es immer noch theoretisch, wenn du dann die nicht vereinnahmt hast, die Rendite, sondern wenn du es halt wieder laufen lässt und nicht auch mal sagst, und jetzt verkaufe ich auch mal. Nur wenn du dann verkaufst, kannst du eigentlich sagen, so, ne, da habe ich gekauft, das habe ich eingezahlt, da habe ich verkauft und jetzt kann ich dir centgenau die Rendite auf die 3-4 Jahre runterrechnen. Ja. Das machen einfach nicht viele, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
Nee, das stimmt. Ja, damit haben wir aber so ein bisschen jetzt, glaube ich, echt eine schöne Latte an Vorteilen von Immobilien. Ich glaube, wir haben auch ganz gut rausgearbeitet, dass es nicht stumpf jetzt um die Rendite geht, dass man sich damit gut beschäftigen muss, dass man sich überlegen muss, was ist es, Geldanlage im Wertzuwachs, im Werterhalt, in der laufenden Rendite. Ich glaube, das haben wir jetzt, Steuervorteil, haben wir, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Nachteilen, und du bist im Vorfeld so ein bisschen erschrocken, als du meine Gesprächsnotiz gesehen hast, weil die Liste der Nachteile, die ich aufgestellt habe, die war ziemlich lang. Ich gebe jetzt mal ganz offen zu, Full Disclosure. Wir zeichnen hier hoffentlich ein sehr transparentes Bild. Ich persönlich bin jetzt nicht so, ich bin so hyperrational, und wer mich kennt, weiß, dass ich auch, meine Zeit ist mir sehr viel wert, sagen wir mal so. Ich versuche, sie zu schützen. Und deswegen sind Immobilien bei mir so auf der Hitlist nicht so die, wie soll ich sagen, ich habe noch keine gekauft, außer unser Wohneigentum, und ich habe es jetzt auch kurzfristig nicht vor. Und auf der Con-Seite habe ich relativ lange gesammelt, und je länger ich geschrieben habe, desto mehr auch, sagen wir mal, kritische Faktoren oder Dinge, die man einfach auch wissen muss über das Immobilieninvestment, habe ich gefunden. Und
ich glaube, da unterscheiden wir uns übrigens so. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt, den du am Anfang angeteasert hast. Ich stehe dem ganzen Thema wahrscheinlich eine Nuance. Die Grundeinstellung, die ist bei uns sehr, sehr ähnlich. So.
Ja.
Das merken wir immer wieder, wenn wir darüber sprechen. Aber ich stehe dem möglicherweise ein bisschen offener gegenüber und bin vielleicht ein bisschen blauäugiger, dass man nicht so häufig einen Mieterwechsel hat, mit der Erkenntnis, dass es dann trotzdem häufig vorkommt.
Du glaubst an das Gute im Menschen, Marcel.
Ich glaube an das Gute im Menschen, genau. Ja. Und da unterscheiden wir uns. So, Punkt. Das lass mal so stehen.
Ja, absolut. Du hast es gesagt, wir sehen es am Ende nicht komplett unterschiedlich, aber genau. Also ich sag mal, eine große Herausforderung, das ist, glaube ich, Elephant in the Room, also das ist sehr offensichtlich, ist einfach die sehr hohe Anfangsinvestition. Wir hatten das eben gesagt, einer der Gründe, warum vor allen Dingen wohlhabende Menschen auf Immobilien setzen, weil du, wenn du nicht wohlhabend bist, dir nicht einfach mal eine Immobilie kaufen kannst und weil eine Immobilie kaufen vielleicht auch nicht die beste Idee ist, zumindest nicht, wenn man es dabei belassen will. In the long run kann es, glaube ich, durchaus Sinn machen, dass man nicht nur verschiedene Eier im Korb hat, im Sinne von Aktien, Immobilien und Co., sondern dass man vielleicht auch im Immobilienkorb verschiedene Immobilien hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil man hat natürlich bei der Immobilie ein massives Klumpenrisiko. Also ihr investiert jetzt immer einen sechsstelligen Betrag, selbst bei einer Wohnung auch selten jetzt vorne, du hast eben ein Beispiel mit 100.000 gemacht, das war zu Rechen- und Veranschaulichungszwecken, aber oft stehen da eher dann 500, 600, 800.000 oder 300.000 mal zumindest, selbst bei Wohnungen, nicht immer, aber oft, da gibt's auch Wohnungen für 100.000. Oder eben, wenn wir über Häuser sprechen, dann ist es auch oft siebenstellig. Ja, das heißt, wir reden über massive Geldbeträge, die man erstmal haben muss, die man aufbringen muss, die man dann auch diversifizieren muss. Also man braucht dann ja noch Geld, um auch in andere Eier zu investieren und mit denen natürlich auch ein gewisses Risiko einhergeht, weil es halt einfach dann diese eine verdammt große Wette ist. Und in Deutschland, das hatten wir eingangs so ein bisschen angeschnitten, kommt dann noch dazu, dass wir recht hohe Transaktionskosten haben. Das heißt, wenn wir einen Makler im Spiel haben, haben wir Maklergebühr, wir haben immer Grunderwerbsteuer, ein bisschen unterschiedlich in den Bundesländern, aber nicht niedrig, und Grundbuch- und Notargebühren. Das heißt, wir sind da irgendwo, ich glaube, zwischen 10% und 15% sowas an Transaktionskosten. Und da fallen mir jetzt wenig Anlagegüter ein, vielleicht außer teurer Wein oder Bilder, wo die Transaktionskosten in ähnlicher Höhe sind. Und das verhindert einfach, dass man in Deutschland eine Immobilie jetzt flippen kann, wie man es ja in den USA macht. Ihr kennt vielleicht diese Serien aus USA, wo die so eine Immobilie kaufen, renovieren und dann fürs Doppelte weiter flippen. Und aus diesen Transaktionskosten entsteht halt heraus, warum diese hohe Anfangsinvestition und dieses Klumpenrisiko vielleicht so ein bisschen besonders problematisch sind, weil ich eben nicht morgen oder nächstes Jahr einfach sagen kann, ja gut, jetzt blöde Idee gewesen oder ich habe jetzt die Liquidität nicht mehr, um den Kredit zu bedienen, ich verkaufe das Ding jetzt wieder. Also kann ich machen, aber was ich auf jeden Fall dann verloren habe, sind die Transaktionskosten von 15%. Genau, direkt damit verbunden ist so ein bisschen, und Marcel, du unterbrichst mich einfach, ne, wenn du damit direkt verbunden ist so ein bisschen die geringe Liquidierbarkeit, das hatte ich im Prinzip gerade eben schon angesprochen, Fluch und Segen zugleich, also ich kann meine Aktien jeden Tag verkaufen und in der Regel treffe ich dann eine schlechte Entscheidung, dann habe ich verkauft, als Trump Zölle angekündigt hat, kann ich jetzt gucken, kann ich heute 15% teurer wieder kaufen, ja, kann ich bei der Immobilie nicht machen, ist ein Vorteil, weil sie mich zwingt, es durchzuhalten, ist gleichzeitig ein Nachteil, wenn sich Lebenssituationen verändern, wenn sich Liquiditätsbedarf ergibt, Schicksalsschläge und so weiter, dann habe ich bei Immobilien halt eine sehr schlechte Liquidierbarkeit, je nach Lage, muss man glaube ich sagen. Also eine Immobilie in Frankfurt auf der Freskas oder in Berlin auf der auf dem Kudamm oder so, die kriegt man glaube ich auch morgen verkauft und auch zu einem soliden Wert. Habe ich aber eine besondere Immobilie, ein Architektenhaus oder eine Immobilie auf dem Land in einer Kleinstadt, dann kann es sein, dass ich es gar nicht gut verkaufen kann, dass ich vielleicht einfach den Wert nicht realisieren kann, den ich darin sehe oder den Preis, den ich bezahlt habe und oder dass ich halt eben auch vielleicht sehr lange einfach drauf warten muss, bis ich den Käufer gefunden habe, der diese Liebhaberimmobilie oder an diesem Ort eben die Immobilie haben will. Also es ist kein besonders liquider Markt, würde man sagen. Und gleichzeitig ist natürlich auch nicht ohne weiteres möglich in der Regel, dass ich Teilverkäufe mache. Also wenn ich Liquidität brauche, kann ich einen Teil meines Aktienbestandes oder ETFs-Bestandes verkaufen. Ich kann jetzt nicht 20% meines Hauses verkaufen, weil ich Kohle brauche. Also das ist, glaube ich, etwas, was in Verbindung mit diesem hohen Investitionsbetrag, erzwingt einen langen Horizont und spielt, glaube ich, alles ein bisschen zusammen. Siehst du ähnlich?
Definitiv, ja. Also wesentlich, genau, Fluch und Segen gleichermaßen. Ne? Unflexibler Vorteil, man lässt die Finger davon, es läuft einfach. Nachteil, man kommt halt nicht dran, wenn man es vielleicht braucht.
Ja.
Wahrscheinlich der wesentlich größere Aufwand, den man, oder der größere Schmerz bei Immobilien ist halt möglicherweise der Aufwand, der damit zusammenhängt, wenn ich dann, wir gehen ja immer vom Guten aus und was da gerade gesagt, ich denke auch, glaube auch an das Gute in den Menschen, ist auch so, aber es wird irgendwann dazu kommen, dass man auch mal einen Mieterwechsel hat, so ein Mieterwechsel bedeutet einfach, ich muss mich dann um 9 Mieter kümmern, ich muss möglicherweise, vielleicht habe ich so eine tolle Wohnung, dass ich es nur 2, 3 Leuten im Freundeskreis sagen muss und es finden sich direkt wieder Leute. Oder ich muss eben über mehrere Wochen, Monate Anzeigen schalten, dass ich einen neuen Mieter finde. Wenn ich einen finde, dann muss ich vielleicht auch mal ein Gespräch führen, um mir die Unterlagen von demjenigen angucken. Dann gucken wir sich die Wohnung auch. Das heißt, ich muss wieder, Stichwort Schutz der eigenen Zeit, ich muss aber selber Zeit aufbringen, wenn ich derjenige bin, der sich darum kümmert, eben denjenigen die Wohnung zu zeigen. Die kann ich denen aber nicht immer zeigen, weil der Mieter, der drin ist, der hat ja auch nicht Lust, von 8 bis 8 Uhr abends irgendwie die Tür offen zu haben und da die Leute durchlaufen zu haben. Das heißt, ich muss mich mit dem bestehenden Mieter abstimmen, muss dann natürlich Termine mit den Mieterinteressenten koordinieren, muss das alles machen, muss die Unterlagen anschauen, muss auch mal unangenehme Gespräche führen, muss vielleicht auch mal Leuten sagen, die sich eine Immobilie aus unserer, deiner persönlichen Sicht nicht leisten können, aus welchen Gründen auch immer, denen dann auch zu sagen, nee, die möchte ich euch aber nicht vermieten. Also es ist einfach, es hat was mit Aufwand zu tun, definitiv. Ja? Und da ist ein ganz bedeutender Unterschied, ob ich dafür eine Verwaltung vielleicht habe. Ich sage jetzt einfach mal so eine All-in-Verwaltung, weil Verwaltung ist nicht gleich Verwaltung. Ich kann im Mehrfamilienhaus eine Verwaltung haben und die kümmern sich so um die Mieten, die eingehen, die kümmern sich auch vielleicht um die Nebenkostenabrechnung und die organisieren vielleicht auch die Handwerker, die mal notwendig sind. Aber da gibt es bedeutende Unterschiede. Ja, es gibt auch Verwaltungen, die machen wirklich alles, die kümmern sich um neue Mieter, schließen die Mietverträge für ein. Und da habe ich natürlich dann nahezu nichts damit zu tun. Aber es kostet selbstverständlich Geld. Also umsonst machen die es auch nicht. Das heißt, dafür muss ich natürlich dann auch wieder Gebühren zahlen. Und umso mehr Verwaltungsarbeit anfallen, also so häufiger ein Mieterwechsel ist oder sonstige Tätigkeiten anfallen, das lassen sich die Verwaltungen natürlich dann auch in der Regel nach Stunden bezahlen. Das ist dann oft nicht mit dieser monatlichen Verwaltergebühr abgedeckt, die ich da zahle, weil die in der Regel nur so diese Basic-Dinge abdeckt, wie eben Vereinnahmung der Miete, einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung und vielleicht mal die Kontakte von Handwerkern herstellen. Also das ist so einfach der persönliche Aufwand, der da reinfällt und der ist natürlich extrem unterschiedlich. Es kann halt sein, dass ich eine Immobilie habe und vermiete, wo ich 20 Jahre lang nichts von höre und es einfach alles so läuft. Es kann aber auch eine Immobilie sein, wo ich innerhalb von einem Jahr 4 Mieterwechsel habe. Und nur, wenn es nur eine Kündigung ist des Mietverhältnisses und direkt dann ein Wechsel mit Aufwand, ist es ja vielleicht sogar noch gut. Es kann ja auch sein, dass sich dieser Wechsel dadurch abzeichnet, dass eben, du hast es vorhin schon mal gesagt, eine Zeit lang weniger Miete gezahlt wird, weil nicht mehr die volle Miete gezahlt werden kann, dann vielleicht mal keine Miete gezahlt werden kann. Das heißt, man hat die Mietausfälle, dann muss ich den Mieter auch irgendwie rauskriegen. Also das Mieterrecht ist in Deutschland sehr, sehr, sehr stark. Also Mieter sind sehr stark geschützt durch das deutsche Recht. Das heißt, bis ich dann mal an dem Punkt bin, wirklich vor Gericht eben zu erzielen, dass derjenige dann eben ausziehen muss, weil er vielleicht die Miete nicht mehr zahlen kann, nicht mehr zahlen will. Das kann sich schon ein paar Wochen bis Monate hinziehen, eher Monate. Und dann ist immer noch nicht gesagt, wie ich die Wohnung dann vorfinde, weil so wie die Menschen dann eben einziehen, ziehen die möglicherweise auch nicht immer unbedingt dann aus. Da haben wir selber im Familienkreis wirklich mal sehr, 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 sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wo wir meine Eltern zwei jungen Frauen, da eben eine Wohnung bereitgestellt haben, wo wir denen wirklich was Gutes tun wollten. Ja, und die haben uns einen ziemlichen Kriegsschauplatz hinterlassen. Das war echt nicht lustig, also mit Fäkalien und allem drum und dran. Ja, und da kann man sich dann entscheiden, hole ich jetzt wieder eine Firma, die das macht und zahle ein paar tausend Euro dafür, dass sie alles wieder herrichten und reinigen, oder zieht man sich selber die Handschuhe an und rutscht auf Knien umher, um dann eben alles wieder in Schuss zu bringen. Also zwei sehr extreme Beispiele, aber ja. Davor ist niemand geschützt, ne? Also da gibt's jetzt keine Versicherung, die ich abschließen kann dafür, dass ich irgendwie vor solchen Dingen in irgendeiner Form ausreichend geschützt bin.
Das hat auch eine starke emotionale Komponente, ne? Also ich glaube, die Wut, die du hast, wenn jemand da vielleicht keine Miete mehr zahlt und du sie dann nicht rauskriegst, du hast den Mieterschutz angesprochen und sie dann irgendwann weg sind und du mit dem Trümmerhaufen da stehst, ich glaube, das ist auch, sagen wir mal, ein Kummer, der sicherlich nicht allen Immobilienbesitzern zuteil wird, aber den muss man sich auch ins Leben holen oder zumindest, sagen wir mal, man muss die Bereitschaft haben oder man muss darauf vorbereitet sein, dass das passieren kann. Ich sag's ehrlich, das ist etwas, das möchte ich mir in meinem Leben nicht holen. Ich hab in meinem Leben keinen Platz für so etwas. Das ist einer der Gründe, warum ich Immobilien nicht so mag. Ja. Genau. Also Verwaltungsaufwand, laufende Kosten, Ärger mit Mietern, Mietausfälle, Aufwand auch für die Verwaltung, für die Administration des Kredites, für die Steuern.
Genau. Steuererklärung, ne, muss man auch ansprechen. Ich muss eine Steuererklärung machen. Da wird's ehrlicherweise ich bin ja immer ein großer Freund, gerade auch im Angestelltenverhältnis und so weiter, sage ich ja auch immer, das kriegt man meistens ganz gut selber her. Ja, da brauche ich jetzt nicht unbedingt Steuerberater dafür. Bei Immobilien, ja, da muss man sich schon ein bisschen mehr reinfuchsen, wie ich das Ganze dem Finanzamt erkläre. Da werde ich wahrscheinlich zumindest am Anfang mal Unterstützung brauchen. Vielleicht kann ich es dann später selber machen, wenn ich so diesen Kickoff sozusagen hatte und das erste Jahr mal irgendwie alles drin ist und danach läuft es nach dem gleichen Schema ab. Aber in der Regel ist es etwas, wo ich dann schon irgendwie ein bisschen Unterstützung brauche. Weil da kann es dann auch schnell um echtes Geld gehen, was ich verliere, wenn ich da eben vielleicht Dinge falsch mache oder vergesse anzugeben oder vergesse irgendwie die Abschreibung richtig zu berechnen etc. etc. Ja. Da gibt es schon so ein paar Themen, da muss ich mich mit beschäftigen oder sollte ich mich mit beschäftigen oder eben Steuerberater beschäftigen lassen. Ne?
Und dann hast du natürlich dieses ganze Thema Reparaturen, Modernisierung und da ist auch immer so ein bisschen Regulatorik. Ne? Also die Pflicht für, weiß ich nicht, Rauchmelder in den Räumen, wie die Heizkostenabrechnung zu erfolgen hat. Da bist du auch in Deutschland als Mieter dann oft am kürzeren Ende. Wenn du das nicht sauber machst, geht es im Zweifel vielleicht gegen dich. Kann ich aus meiner Familie auch, könnte ich tagesfüllend Anekdoten erzählen. Man kann das auslagern zum Teil an Techie, man ist da, kann ich euch sagen, funktioniert deswegen auch nicht einfach so. Ja, könnte jetzt die Moni was zu erzählen, die wir ja eingangs angesprochen hatten. Also da gibt's auch einiges an Kummer, an vielleicht unvorhergesehenen Kosten, an Aufwand. Und klar ist, wenn die Heizung steht am 23. Dezember in eurem Haus, ist ihr einer Familie oder mehreren Familien vermietet, dann ist das euer Problem, auch am 25. Dezember. Und ja, man kann das ein Stück weit auslagern über eine Verwaltung. Da muss man dann gucken, dass die in die Gänge kommt. Frisst natürlich Rendite, ne? Ganz klar. Also die Verwaltung macht das nicht umsonst. Muss man dann in den Business Case halt mit drin haben. Ne?
Ja, genau. Und jetzt wird es ja eigentlich noch lustiger, wenn wir jetzt schon so bei Reparaturen, Instandhaltung und so weiter sind. Wenn ich jetzt an eine Wohnung denke, ein Mehrfamilienhaus und mir gehört dann eben eine. Und das ist jetzt eben so wie im Kölner Süden, so ein Bunker über 43 Etagen. Und auf jeder Etage sind 4 Wohnungen. Dann kann man im Dreisatz mal ausrechnen, wie viele Wohnungen da vermietet werden. Und wenn die alle im Privatbesitz sind, dann gibt es noch eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Also ich bilde automatisch mit meiner Wohnung, mit vielen anderen eine Gemeinschaft. Und solche größeren Instandhaltungen, die werden in der Regel dadurch gedeckt oder geschützt, dass man halt Rücklagen bildet, also eine Instandhaltungsrücklage. Das heißt, die muss ich auch selber bilden. Also die kriege ich nicht vom Mieter gezahlt. Ja, der Mieter, der zahlt mir die Kaltmiete und der zahlt mir auch die Nebenkosten, die ich umlegen darf. Ich darf auch nicht alle Nebenkosten umlegen. Also wenn ein Handwerker kommt, kann ich nicht sagen, ja, ist blöd gelaufen, hat jetzt 1.000 Euro gekostet, das Fenster auszutauschen. Hier, lieber Mieter, das musst du bitte zahlen. Es gibt gewisse Dinge, die sind umlegbar, gewisse Nebenkosten, ganz klassisch Strom, Gas, Wasser. Aber auch ganz viele Kosten, die anfallen, sind eben nicht umlegbar. So, und für diese größeren Reparaturen versucht man dann eben so eine Rücklage zu bilden. Aber die Entscheidung darüber, wie hoch die Rücklage ist und in welcher Höhe die gebildet wird, die trifft die Gemeinschaft. So. Und wenn ich dann vielleicht mich in einem Komplex befinde, wo die anderen Mitstreiter kein Interesse oder keine Möglichkeit haben, hohe Rücklagen zu bilden, weil die vielleicht aus dem eigenen Kapital wieder gebildet werden müssen, weil die kriege ich ja nicht vom Mieter, dann kann es sein, dass die Rücklagen, die gebildet sind, einfach faktisch zu niedrig sind. Und wenn dann mal irgendwann alle Jubeljahre wirklich die Heizung ausgetauscht werden muss, ich habe jetzt ein Extrembeispiel mit den 43 Etagen gemacht, das reicht aber auch schon, Gebäude mit 6, 7 Parteien, wenn da unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschen, wie hoch die Rücklage zu bilden ist, weil die einen sagen, ach, die Heizung, die hält doch noch locker 15 Jahre, und die anderen sagen, puh, ich will lieber vorbereitet sein, dann hat man da auf einmal 6, 7, 8 Personen im Raum, die alle eine unterschiedliche Meinung dazu haben. Und dann bildet man unterschiedliche Rücklagen. Und dann kann sein, dass sie reicht, wenn es soweit ist. Kann aber auch sein, dass es nicht reicht. Und der Verwalter dann sagt, so, und jetzt schießt ihr bitte nächsten Monat alle nochmal 2.000 Euro nach, damit wir dann die Reparatur bezahlen können.
Und das im schlimmsten Fall kann das natürlich auch dazu führen, dass vielleicht eine Immobilie mit Außenanlage und im Gesamtbestand nicht so erhalten wird, wie ihr das gerne hättet. Kann einen Einfluss haben auf den Wert eurer Wohnung. Also alle anderen lassen das Ding irgendwie gerne dahin siechen, kümmern sich nicht drum, dass ihre Teile der Anlage oder ihr Beitrag geleistet wird, dass ihre, weiß ich nicht, ihre Fensterläden, ihre Türen und so weiter in einem vernünftigen Zustand sind, hat einen Einfluss auf den Wert eurer Wohnung natürlich auch, ne? Oder eurer Anlage. Genau, dann haben wir das. Jetzt haben wir ganz viel über Wertentwicklung gesprochen. Wir haben das eben schon einfließen lassen. Also Immobilien haben eine sehr gute Wertentwicklung, gerade wenn man international schaut. In Deutschland war das lange Zeit nicht so sehr so. Da ist es erst die letzten, sagen wir mal, seit der Finanzkrise, die letzten 15 Jahre so, dass es wirklich anzieht, die Immobilienpreise. Davor waren die deutschen Immobilien eher schwach in der Rendite. aber Immobilien haben eine sehr gute Rendite. Mit Aktien zieht man theoretisch, zumindest haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, bessere Renditen. Ich glaube, wo man bei der Immobilie halt aufpassen muss, ist nochmal dieses Thema Auswahl. Also auch hier nochmal das Thema Arbeit. Aktien, Auswahl selber, wenn ich in eine Firma investiere, müsste ich mir auch einen Tag nehmen, um diese Firma zu verstehen. Macht halt keiner. Aber ist nicht schlimm. Im Idealfall kaufe ich auch nicht einzelne Aktien, sondern ich kaufe halt einfach einen ETF und kaufe damit 3, 4, 5, 6.000 Aktien, ja, beim MSCI World. Da brauche ich mich mit der einzelnen Firma gar nicht beschäftigen. Wunderbar. Mit der einzelnen Immobilie muss ich mich beschäftigen. Das heißt auch hier dieser Zeitaufwand vor der Transaktion, weil die Renditen eben auch extrem unterschiedlich ausfallen. Wir hatten dieses Thema Wertzuwachs versus Rendite durch die Miete. Und dann haben wir natürlich Land versus Stadt. Wir haben demografische Entwicklungen, die man auch unter Umständen nicht immer im Vorfeld abschätzen kann. Also die Stadt, der Trend in die Stadt zu ziehen, die Landflucht der letzten Jahrzehnte, die kennen wir jetzt. Aber wenn ich vor 30 Jahren mal ein Haus gebaut oder gekauft habe, da war das noch nicht so. Da haben sich Familien noch viel lieber auf dem Land niedergelassen als heute. Und das heißt, wenn wir sagen, Renditen haben eine gute oder Immobilien haben eine gute Rendite, dann meinen wir so ein bisschen global. Das muss aber in Deutschland und in der jeweiligen Region, wo ihr eine Immobilie kauft, nicht so sein. Das kann ganz anders sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, damit einhergehen auch so ein bisschen Markt- und Mietrisiken, also Standortfaktoren, demografische Entwicklungen in bestimmten Regionen, also regionale Schrumpfung, so eine Immobilie jetzt in Ostdeutschland auf dem Land hat einfach jetzt ein Problem, weil Menschen dort eher wegziehen als hinziehen. Strukturschwache Gegenden ist einer der Gründe, warum diese Ostimmobilien, die steuerlich halt super beliebt waren, gerne auch an Zahnärzte verkauft wurden, by the way, jetzt eben langfristig oft doch keine gute Idee waren, weil man nicht damit gerechnet hat, dass so viele Menschen aus dem Osten wegziehen und die Immobilie jetzt vielleicht keinen Wert mehr hat, ne? Das heißt, und ich glaube, der Punkt ist, ihr habt ein massives Lagerisiko. Ihr kennt diesen Spruch Lage, 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 der ist irgendwie alt und abgetroschen. Aber der Witz ist, die Immobilie ist immobil, das ist inhärent, das steckt schon im Namen. Das heißt, sie steht da, wo ihr sie gekauft habt. Ihr werdet sie nicht nächstes Jahr wieder verkaufen. Man braucht, glaube ich, einen Horizont von, also 10 Jahre würde ich sagen, ist das Mindeste, wahrscheinlich eher 20 bei einer Immobilie. Sinnvoller, so möchte ich da wahrscheinlich in der Regel erstmal drin bleiben. Und dann steht sie halt an diesem Ort für 20 Jahre.
Und bei den Risiken muss man mittlerweile, und tatsächlich eigentlich mittlerweile, muss man traurigerweise sagen, natürlich auch die Naturkatastrophen mittlerweile erwähnen. Weil, also jeder, der mit offenen Augen Nachrichten schaut und guckt, wie dann in Spanien die Welt untergeht, oder wir wohnen hier in Köln, nicht unweit vom Ahrtal, ist jetzt auch schon ein bisschen was her, aber also Freunde von mir haben da auch ein Haus, was zum Glück unbeschädigt ist, aber wenn man da so regelmäßig mal hinfährt und sich mal umschaut, da ist noch sehr, sehr viel kaputt und so, wie es eben nach der Flutkatastrophe war. Was ich sagen will ist, klar, es gibt möglicherweise Versicherungen, die man abschließen kann, möglicherweise. Ja, es kommt auch immer darauf an, in manchen Lagen kriege ich vielleicht auch gar nicht alles abgesichert, weil die Versicherung selber auch sagt, das machen wir halt nicht. Und selbst wenn ich das tue und deine Versicherung vorliegt, ist ja noch lange nicht gesagt, dass ein Schaden eintritt und ich dann einfach am nächsten Tag das Geld dann von der Versicherung bekomme, weil die sagt, oh ja, Schaden, tut uns total leid, hier sind übrigens die 500.000 Euro, die du abgesichert hast, sondern auch da muss man sich man sollte vom Schlechten ausgehen und darauf einstellen, dass man halt auch da erstmal eine Menge Verwaltungsaufwand hat, eine Menge Nachweise liefern muss, im schlechtesten Fall vielleicht einen Prozess führen muss, vielleicht anwaltliche Begleitung braucht, je nachdem, über was man eben spricht. Und in der Zeit wird die Bank wahrscheinlich aber nicht sagen, hey, tut mir total leid, dass du da jetzt ein Problem hattest mit deiner Immobilie, ist doch gar kein Problem. Melde dich doch einfach, wenn du wieder zahlen kannst und solange setzen wir den Kredit einfach aus, ist doch kein Thema. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, sondern die wollen wahrscheinlich ihr Geld haben. Und dann hat man eben trotzdem diese Zwänge zwischen, ich muss eigentlich den Kredit bedienen, kriege gerade kein Geld mehr, mir steht eigentlich eine Versicherungsentschädigung aus, aber wann muss ich in Vorleistung gehen für juristischen Beistand etc. etc. Also es ist, wird, glaube ich, traurigerweise immer relevanter, das Thema, weil man ja beobachtet, wie heftig einfach so dieser Schwenk zwischen, heute ist es trocken und morgen haben wir halt irgendwo Niagara-Fälle an Regenschauern, ne?
Ja, absolut, absolut. Das ist jetzt sozusagen in der Mikrolage das, was du beschrieben hast in Deutschland, ne? Ich sehe das auch noch auf einer Makroebene. Wie soll ich sagen? Also wir fahren seit vielen, vielen Jahren nach Italien und Spanien im Sommerurlaub. Und dort eine Ferienimmobilie könnte ja zum Beispiel auch eine Geldanlage sein. Ne? Da kann man sich auch die Frage stellen, möchte man in 20 Jahren oder in 10 oder eigentlich auch aktuell noch dort eine Immobilie haben, wenn ich im Juli und August vielleicht schon fast vor lauter Hitze dort keinen Urlaub mehr machen kann. Also ging uns ein bisschen so, dass wir die letzten Jahre eigentlich gesagt haben, so, wir sind jetzt eigentlich kuriert von Italien im August, weil es geht nicht mehr. Es ist zu heiß, es ist unerträglich. You heard it here first. Mein Tipp ist, kauft euch, wenn ihr sowas machen wollt, eine Immobilie in Regionen, wo es kühl ist. Es wird der heiße Scheiß in Zukunft. Ja, ich garantiere es euch. Ja. Wenn die Global Warming so weitergeht, dann würden Leute nur noch in Regionen leben wollen, wo es heute fast ein bisschen kühl ist. Schweiz, aber wo es in Zukunft immer noch gut zu ertragen ist. Nein, Spaß beiseite, man muss diese Natureffekte, glaube ich, mitbedenken und sagen wir mal ähnlich wie Naturgewalten, im Sinne von, ihr könnt selber nicht beeinflussen, sind natürlich auch so die gesamten politischen Rahmenbedingungen, demografische Risiken, wohnungspolitische Eingriffe, auch das kann man zwar nicht unbedingt vorhersagen, sollte man sich aber, glaube ich, mal Gedanken drüber machen, eben aufgrund der Immobilität der Immobilie. Wer jetzt zum Beispiel eine Immobilie in Berlin hat, wo wir eine Mietpreisbremse haben, der ist einfach so ein Stück weit gekniffen, wenn er in seinem Excel-Modell eingetragen hatte, dass er glaubt, die Miete jedes Jahr um 5% erhöhen zu können. Das ist not gonna happen, so, ne? Jetzt kann jetzt jeder sozusagen drüber spekulieren, wie das weitergeht. Ich will nur sagen, die Immobilie steht dann da 20 Jahre, habe ich gesagt. Und damit kriegt ihr dann auch die Regulierung, die sich eine Politik, eine Partei, die in der Zukunft liegt, dann an dem Ort oder bundesweit überlegt. Das kann eine Mietpreisbremse sein, das kann eine Ausweitung des Mieterschutzes sein, das kann eine Rückführung des Mieterschutzes sein, whatever. Ihr erbt das einfach. Bisschen wie in der Praxis, wo euch die Regulatorik und das Bundesgesundheitsministerium jedes Jahr ein bisschen überraschen kann. So ist es dann eben hier auch. Ne? Das Problem ist so ein bisschen, dass die Nachfrage in Ballungszentren nach Wohnraum ist halt ungebrochen hoch. Das ist zugleich eine Chance, wenn man im Ballungszentrum eine Wohnung hat. Ne? Gleichzeitig sehen wir, dass Politik da eben auch eingreift und sagt, nö, hier Mietendeckel oder was auch immer. Ne? Demografische Risiken hatten wir gesprochen, das ist so ein bisschen, steckt noch so ein bisschen hinter der Landflucht. Ja? Also wir haben eine Bevölkerung, die immer älter wird. Wo wird die in Zukunft leben? Was passiert eigentlich, wenn die aus ihren Häusern und Wohnungen ausziehen müssen und in die Pflege müssen oder ins Pflegeheim müssen oder versterben? Und politische Risiken ist für mich so ein bisschen die Frage, auch nochmal, wie viel Eier möchte ich in einem Korb haben? Sagen wir mal, die Entwicklung der letzten Jahre haben mich jetzt, sagen wir mal, erstmalig darüber nachdenken lassen, möchte man eigentlich jetzt ganz, ganz viele Immobilien zum Beispiel im gleichen Land haben. So, ja, ist jetzt egal, welches Land wir sprechen. Aber es ist natürlich so ein bisschen eine Wette darauf, dass Eigentum auch Eigentum bleibt, dass wir nicht irgendwelche totalitären, nicht, dass ich das glaube, ja, aber totalitären Regierungen kriegen und vielleicht auch da nicht alle Eier in einen Korb legen, könnte eine gute Idee sein. Ja. Genau, also diese Rahmenbedingungen politischer Natur, dazu gehören auch diese Bau- und Sanierungskosten. Ne? In Deutschland ist Bauen unfassbar teuer geworden. Das kommt durch Umweltauflagen, durch Klimaschutzauflagen, durch energetisches Bauen und. Ja, alles gute Ziele. Diese Spirale kann weitergehen. Es kann aber auch sein, dass die aktuelle oder nächste Regierung diese Spirale wieder zurückdrehen. Bei all diesen Themen seid ihr halt ein Stück weit Beifahrer. Das muss man, glaube ich, einfach auf dem Schirm haben. Ihr müsst dann nehmen, wie es kommt.
In meinem Kopf ist die ganze Zeit, dass eigentlich diese gesamten Risiken ja auch selbstverständlich eine Auswirkung auf den Aktienmarkt haben oder auf alternative Investments haben. Ja. Aber der bedeutende Unterschied, gerade bei der Immobilie, ist wirklich, ist es einfach eine Immobilie, die ich jetzt einfach aus meinem vorhandenen Geld gekauft habe, die ist einfach da und das ist jetzt für mich das Investment und vielleicht habe ich dann eine Rendite von 6 anstatt von 8 oder von 5 anstatt von 9% und dann läuft es einfach oder habe ich eine Zahlungsverpflichtung gegenüber einer Bank. Das macht für mich einfach einen ganz, 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 ganz großen Unterschied, weil wenn ich eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bank habe mit nochmal ein Zinsrisiko, wenn die Zinsbindung nur 10 Jahre ist, dann bin ich einfach gegenüber einer anderen Person in einer Abhängigkeit, die ich dann auch nicht mit guten Worten oder mit irgendwie, wir lassen nochmal 2-3 Jahre verstreichen und warten mal ab, irgendwie geglättet kriege. Und das macht so den großen Unterschied, weil im Aktienmarkt, wenn alles den Bach runtergeht, dann halte ich im Idealfall vielleicht einfach nur die Füße still und halt mal kurz die Luft an und dann tauche ich halt später wieder auf und alles ist fein. Ja, und im Immobilienmarkt gehört zu mir vielleicht die Immobilie und die läuft und meine Rendite wird ein bisschen geschmälert, aber wenn ich wirklich in der Kreditverpflichtung bin, dann können diese Faktoren nochmal eine ganz andere Rolle spielen, weil dann habe ich halt jemanden im Nacken, nämlich die Bank, die eben in der Regel eben der Geld haben möchte, ne? Das ist nochmal so ein kleiner, aber wichtiger Unterschied vielleicht.
Absolut. Also es ist völlig richtig alles, was du sagst. Es ist nicht, dass wir sagen, das sollte man deswegen nicht machen, ne? Aber man muss es sehr bewusst haben. Es ist die Kombination aus oftmals kreditfinanziert mit einer Verpflichtung über die nächsten 10 oder 20 Jahre der Bank diese Kohle zu überweisen. In Kombination mit, ich kann es eben auch nicht so einfach verkaufen, weil es nicht so furchtbar liquide ist. In Kombination mit, der Investitionsbetrag ist immer groß. Das heißt, es ist auch nicht weggeatmet, sondern haut dann schon rein, wenn es schief geht. In Kombination mit, sie steht halt da, wo sie steht. Ja, also Aktien jetzt, keine Ahnung, könnte ich natürlich die einen verkaufen, die anderen kaufen, wenn ich meine, dass es jetzt besser in Amerika angelegt ist als in Europa oder andersherum. Ja, die Immobilie steht halt da, wo sie steht. Ja, also ich glaube, diese vier Kombinationen in Summe sind so ein bisschen die Herausforderung. Und da schließt sich, glaube ich, ein Kreis, Marcel. Weil jetzt haben wir eigentlich in ganz vielen Worten das erklärt, was du eingangs als Plädoyer hattest, nämlich aus diesen vier Gründen, die ich eben genannt habe, heraus, und ich versuche mich jetzt an der Zusammenfassung, wenn du einverstanden bist, zumindest bis hierhin, ergibt sich, glaube ich, die Notwendigkeit, Immobilien können ein super Investment sein, können sehr, sehr werthaltig sein, können euch sehr, sehr stabile Erträge bringen. Aber ich glaube, wir haben die Risiken ganz gut aufgeführt. Ihr müsst da sehenden Auges reingehen. Ihr müsst wissen, wie ihr mit den Aufwänden, mit den Zeitaufwänden umgeht, ob ihr die wegkauft, indem ihr es delegiert oder selber macht. Wenn ihr es delegiert an eine Verwaltung, müsst ihr das mit in euren Finanzplan einrechnen. Und ihr müsst sehr, sehr sicher sein, das wäre, glaube ich, mein Plädoyer bei der Immobilie, nicht zu hoch finanzieren, nicht 120% finanzieren, vielleicht auch nicht 100. Ihr müsst sehr, sehr sicher sein, dass euch die Belastung aus der Tilgung und dem Zins dann nicht, dass in eurem Businessplan genug Puffer drin ist, genug Luft drin ist, wenn es mal mies läuft, wenn ihr mal einen Ausfall habt, wenn ihr mal einen Mietnummern habt, dass euch das nicht die Luft abschnürt und dann müsst ihr an die Lage glauben und dann kann das gut gehen und sehr viel Spaß machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der Immobilie als Anlageobjekt. In meiner Welt ist das ein bisschen so, und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal auf einen letzten Aspekt. Wir hatten das eingangs gesagt, die selbstbewohnte Immobilie, Marcel, die wollten wir nochmal mit einem Punkt anschneiden, dass es natürlich neben den finanziellen Gründen auch noch andere Gründe geben kann, eine Immobilie zu kaufen, die jetzt heute hier nicht so im Fokus standen, aber wir wollten noch ein paar Worte über die selbstbewohnte Immobilie verlieren. Soll ich an dich einfach übergeben?
Ja, gerne. Ja, also was ich bin jetzt 39 Jahre alt, das heißt so, in den letzten 10 Jahren ist in meinem befreundeten Umfeld einfach sehr viel passiert, was so, ne, Immobilie finden angeht, Familie gründen angeht und sich sesshaft werden etc. etc. Und was ich da so ein bisschen, das ist meine höchstpersönliche Meinung ist gerade, vielleicht stimmst du mir gleich zu, vielleicht sagst du auch das Gegenteil, was ich aber beobachtet habe, ist, dass der gesellschaftsrechtliche Druck darauf, dass man eigentlich eine selbstbewohnte eigene Immobilie haben muss, gefühlt irgendwie gestiegen ist. Kann auch damit zusammenhängen, eben weil ich mich in dieser Bubble bewegte, wo das eben ein relevantes Thema war. Und vielleicht war es vor 30 Jahren auch schon so. In meiner subjektiven Wahrnehmung ist dieser Druck irgendwo sehr spürbar. Und der ist so spürbar, dass ich das beobachtet habe, dass im nahen Freundeskreis junge Familien eher auf Dinge im Leben verzichten würden. Also auf, dann macht man halt nur noch einen Urlaub im Jahr. Ja, und dann kann ich halt das halt nicht mehr machen, um alles zu erreichen, um in der selbstbewohnten Immobilie zu wohnen. Dass man sagen kann, aber es ist unser Eigentum. So. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass sie das dann bezahlt haben, sondern dass sie es finanziert haben. Na, ich bin in 99% meiner Gedankenspiele, die ich jetzt gerade mache oder in dem Dialog, den ich mit dir führe, bin ich in der finanzierten selbstbewohnten Immobilie. Weil die 1% Freunde, die ich habe, die einfach sagen, ich kaufe jetzt das Haus für 500.000, die gibt es bestimmt, ja, aber das ist jetzt nicht das Alltägliche, ja. Und da muss ich sagen, da wird es dann für mich ein bisschen komisch, wenn ich halt realisiere, dass Menschen bereit sind, extrem viele Abstriche zu machen, die eigentlich wichtig sind im Leben. Also Urlaub, du kennst mich, für mich hat Urlaub eine hohe, hohe Relevanz, ja, um eben das auszugleichen, was wir hier eben jeden Tag in der Arbeit machen. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, das kann jeder anders sehen, aber jeder hat ja seine Dinge im Leben, die er einfach gerne macht. So. Und auf sowas dann zu verzichten, sehenden Auges, nur um eben sagen zu können, ich wohne jetzt in einer selbstfinanzierten, selbstbewohnten eigenen Immobilie, da habe ich Bauchschmerzen, weil ich finde, das ist einfach so ein bisschen kurz gedacht, weil man muss sich ja klar machen, das spiele ich ja die nächsten 10, 15, 20 oder eben 30 Jahre. Also richtig extrem wird es natürlich in den Fällen, wo man dann nicht nur kurzfristig auf die schönen Dinge im Leben verzichtet, sondern sich auch noch langfristig an so eine Finanzierung bindet, also auf 30 Jahre, mit allen Zinsrisiken, die eben da in Zukunft anstehen, weil dann stellt sich für mich die Grundsatzfrage, können diese Personen sich diese Immobilie eigentlich leisten? Oder also mit anderen Worten, ist das eigentlich die richtige Immobilie für diese Lebenslage? Und ich glaube, da werden sehr häufig leider falsche Entscheidungen getroffen. Und da werden die falschen Immobilien in der falschen, die falschen Immobilien in der Lebenslage genommen oder ausgewählt, die dazu führen, dass man sich einen riesengroßen Klotz ans Bein bindet. Und Stichwort Wirtschaftlichkeit, es ist ja auch hier oft so ein bisschen so eine Bauernfängerei, dass man sich halt selber sagt, ja, ist halt mein Eigentum und das, was ich da monatlich zahle, zahle ich ja in die eigene Tasche rein. Jein, weil die Zinsen, die ich an die Bank zahle, die sind halt genauso weg wie eine Miete. Ja? Und wenn ich halt mal schaue, was ich da für eine Finanzierung aufgelegt habe und das auf 30 Jahre mache mit einem Zinsrisiko, wo am Anfang ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil dessen, was ich da an die Bank zahle, faktisch einfach nur Zinsen sind, dann ist das Geld genauso weg, als wenn ich eben Miete zahlen würde. Und das muss man, oder andersrum, ich glaube, das wägen viele Personen nicht gut genug ab. Und reden sich eher ein, dass das, was ich da jeden Monat eben zahle, komplett in meine eigene Tasche langfristig geht, was aber faktisch einfach nicht stimmt. Weil das ist genau eine Investitionsentscheidung wie die andere Investitionsentscheidung auch. Weil in dem Moment entscheide ich, was mache ich mit meinem Geld? Wo stecke ich das Geld rein? Wo fließt das Geld hin? Mit welcher Erwartung? Ja, und ich glaube, da werden oft aufgrund von emotionalen Komponenten, die dann eine wesentlich höhere Rolle spielen, leider auch viele falsche Entscheidungen getroffen.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist halt eine sehr emotionale Entscheidung. Der Nestbautrieb, der Druck, der soziale, der ist halt einfach sehr, sehr hoch. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Das Modell, ich kaufe mir vielleicht eine Wohnung, in der ich später wohnen will und miete mir bis dahin für die 15 Jahre, wo die Kinder bei mir im Haus wohnen oder 18 ein Haus, wäre auch eine alternative Spielart, die man mal durchrechnen oder durchdenken kann und die vielleicht viel billiger kommt, als sich ein 300 Quadratmeter Haus auf einem 1200 Quadratmeter Grundstück zu kaufen und dann 30 Jahre mit dem Ehepartner dort nur noch zu zweit zu wohnen, wenn die Kinder nicht mehr da sind, zum Beispiel. Ja,
das habe ich auch immer im Kopf und das hast du irgendwann, ich weiß gar nicht wo und wann, aber vor langer Zeit irgendwann mal gesagt, dass es ja irgendwie ironisch ist, dass in der Nutzung der Immobilie oft wirklich eigentlich der Peak, also mit Familie und Kinder, gar nicht dann unbedingt vielleicht der Hauptzeitpunkt ist und vielleicht einen geringeren Anteil hat gegenüber die Zeit, wo ich dann vielleicht in einer völlig überdimensionierten Wohnung oder in einem überdimensionierten Haus lebe, aber auch da vielleicht entweder aus emotionalen Gründen nicht rauskomme oder auch aus finanziellen Gründen nicht rauskomme, weil vielleicht um mich herum die Welt sich verändert hat und selbst wenn ich dann entscheiden wollen würde, aus dem Haus rauszugehen und in eine Wohnung zu gehen, zahle ich vielleicht für die Wohnung das Gleiche oder mehr, als ich im Moment in der Finanzierung laufen habe, weil die Welt um mich herum dreht sich ja auch. Ne? Und das ist auch immer so eine interessante Beobachtung, die ich manchmal mache, halt ja, aber das ist der Wert entwickelt sich ja, ja und das zahle ich in die eigene Tasche. Und dann, wenn ich mal alt bin, dann habe ich hier ein großes Haus und einen hohen Wert und ist doch super für die Altersvorsorge. Ja gut, aber was mache ich denn dann später? Dann verkaufe ich das, kriege da vielleicht viel Geld für, aber alles andere um mich herum ist auch teurer geworden. Also ich kriege ja dann später nicht mehr die Wohnung zu den gleichen Preisen, die ich jetzt eben zahle. Das muss man dann eben auch abwägen, ne? Plus je nachdem, was es für ein Haus ist, aus welchem Jahrgang das ist, die größeren Instandhaltungen, die dann eben auch bei solchen Häusern kommen, Dächer, Heizung, ja, die Wärmepumpen, die gefühlt in jedem Vorgarten in Köln auf einmal zu finden sind. Ich weiß gar nicht, wann die gesprießt sind, ja. Aber das kostet ja auch alles Geld, ne? Das darf man nicht vergessen. Und wenn ich halt miete und mit der Heizung was ist, dann kümmert sich der Vermieter drum und dann muss ich nicht auf einen Schlag 25.000 Euro auf den Tisch legen, sondern dann erhält mich möglicherweise im schlechtesten Fall eine Mieterhöhung über eine etwas längere Periode. Aber das muss man schon gut abwägen, ne? Für mich ist es eine genau die gleiche Rechnung, die ich mache, wie wenn ich eine fremdvermietete Immobilie mache. Wie viel Kapital muss ich investieren? Klammer auf, kann ich mir das leisten? Klammer zu. Und was erwarte ich hinten raus eigentlich für einen Benefit oder für eine Rendite?
Ja, und ich rede hier schlau und habe es trotzdem so gemacht, dass ich ein Haus gekauft habe. Das gehört dann auch irgendwie zur Wahrheit. Ja. So ist es. Ja. Jetzt ist haben wir noch okay, steuerlich noch zwei Sätze und dann kommen wir zum Schluss.
Ja, die habe ich während des Podcasts noch schnell reingesneakt, weil mir irgendwann einfiel, dass das ist ein Thema, das beschäftigt uns als Kanzlei immer häufiger. Ein Gedanke, den ich hier nur anbringen möchte, ist, wenn ich eine Immobilie kaufe als Ehepartner. Ja, egal, also einer der Ehepartner ist derjenige, der in der Selbstständigkeit ist und das Geld nach Hause bringt. Und der andere Ehepartner kümmert sich um die unwichtigen weichen Faktoren wie Kinder und so. Ja. Und jetzt kaufen die beiden ein Haus und tragen sich auch beide 50-50 ins Grundbuch ein. So, dann gehören beide 50% der Immobilie und die ist jetzt finanziert. Und wir denken jetzt mal ein bisschen größer und sagen, die Immobilie kostet 2 Millionen Euro und die wird auf 10 Jahre finanziert. Und innerhalb von 10 Jahren ist einfach der Partner, der da eben arbeiten geht, der bringt ganz gut Geld mit nach Hause. Das funktioniert ganz gut, ist alles wirtschaftlich gut ausgerechnet. Und jetzt wird eben dieses Haus über 10 Jahre finanziert und nach 10 Jahren ist es schuldenfrei. Was ist denn dann passiert? Dann hat derjenige, der das Geld nach Hause bringt, faktisch innerhalb von 10 Jahren dem anderen Ehepartner 1 Million Euro zugewendet. Und wir haben im Immobilienbereich die gleichen Freibeträge, Schenkungsfreibeträge wie in allen Bereichen auch. Also zwischen Ehepartnern 500.000 Freibetrag alle 10 Jahre. Und das hört bei Geldkonten und bei Immobilien nicht auf. Und das ist etwas tatsächlich, was man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil man halt denkt, naja, aber das Geld, was ich ja so verdiene durch meine Arbeit, das geht eben in die Familie, das ist ja für unser Auskommen. Aber wenn es eben in Wertanlagen geht, wie eben die eine Immobilie, dann ist es nichts anderes als eine Zuwendung innerhalb der Jahre. Und das kann ehrlicherweise ziemlich teuer werden, wenn man das nicht auf dem Schirm hat und das Spiel vielleicht sogar nicht nur mit der eigenen Immobilie betreibt, sondern auch mit vermieteten Immobilien betreibt. Weil auch da ist es ja oft so, dass man sich denkt, hey, na, ich will meinen Partner irgendwie für die Zukunft absichern. Ja, vielleicht kümmert der Partner sich wirklich vorwiegend um die Familie und kann deswegen nicht in die Altersvorsorge, in die Rente einzahlen. Also muss ja irgendwas anderes passieren, um da eben eine Sicherheit zu schaffen. Und dann geht man vielleicht auch bei vermieteten Immobilien hin und trägt sich eben 50-50 im Grundbuch ein. Und auch da schieße ich vielleicht jede Menge Kapital rein. Das muss man einfach am Schirm haben. Ja, das kann selbst bei der eigenen Immobilie eben eintreffen.
Da denkt man tatsächlich so nie drüber nach. Irgendwie hat man da immer so die Fiktion, wenn man verheiratet ist, ist das doch irgendwie alles uns und so.
Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, Christian, dass du in deinen Beratungstermin, die du so führst, auch den ein oder anderen hast, wo es vielleicht einfach sehr, sehr gut gelaufen ist in den letzten Jahren wirtschaftlich, wo das vielleicht auch ein Thema sein könnte, wo man vielleicht mal drüber nachdenken müsste, haben wir da eigentlich was oder nicht?
Da sagst du was, ja absolut. Ja. Cool, sind wir durch?
Sind wir durch. Wir wollten ja unter eine Stunde bleiben, haben wir ja wieder
ganz kurze geschafft. Folge, ja absolut, kurze Folge heute, nur kurz Vor- und Nachteile, wie immer. Was haben wir? 80 Minuten, prima. Ja gut, aber weißt du, es ist dann halt immer bei uns so, wir haben halt viele gute Punkte und dann kommt eins zum anderen. Also ich fand's wieder geil, Marcel, vielen Dank. Ich weiß, dass die Immobilienfolgen nicht für jeden sind, aber man kann sie ja skippen. Und ich weiß, die sie hören, wie gesagt, hören sie dann oft nochmal und finden sie richtig geil, weil sie gerade in diesen Immobiliensituationen stecken. Von daher, vielen Dank für die Zeit auch heute wieder. Wer dem Marcel folgen will, mehr von Marcel will, der folgt dir am besten auf Instagram, glaube ich, ne? Wie ist dein Handle?
Genau, auf jeden Fall. Marcel.Nielsen_laufmich. Einfach aber ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn man Marcel Nielsen bei Instagram eingibt, da gibt's nicht so viele.
Das ist der erste Hit, garantiert der erste Treffer, hoffentlich. Cool, da könnt ihr ihm folgen. Und ansonsten, wenn ihr mich mal wieder live vor Ort auf einer Bühne sehen wollt, dann kann ich euch noch das Dental Controlling Summit ans Herz legen. Das ist am 5. und 6. September in der Denta One Clinic mit dem Dr. Stefan Helker zusammen, mit dem Fabian Göckler zusammen, Dr. Fabian Göckler von Rose Metrics. Mir und noch ein paar weiteren Speakern werden wir da 2 Tage volle Kanne Controlling und Praxissteuerung machen. Und ansonsten hoffen wir euch, die Folge hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr uns mal wieder 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast gibt, weil das bringt uns im Algorithmus nach vorne. Erzählt sonst einfach gerne allen weiter, vielleicht auch gerade denen, die gerade sich mit Immobilien beschäftigen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, Marcel. Danke dir.
Ciao. Vielen lieben Dank. Shoutout an Moni nochmal.
Ja, liebe Grüße. Ciao. Ciao. We'll be right back.